Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Wieder mit der wunderbaren Sandra.
Und wieder mit dem wunderbaren Daniel.
Und wie ihr vielleicht hört, wenn wir alles falsch eingestellt haben, wir sitzen hier gerade wirklich nebeneinander. Also ich könnte jetzt die Sandra boxen.
Nein, möchtest du aber nicht.
Aber bis in Reichweite und, oder ich könnte geboxt werden. Und ja, ist unsere erste Live-gemeinsame Aufnahme mit Ready for Review.
Genau. Wir haben schon mal eine Live-Aufnahme, wie nennt man das?
Gemeinsame Aufnahme.
In person.
Genau, ja, haben wir schon einmal in person, ja.
Genau. Aber danach sind wir auf Remote umgestiegen.
Genau, da haben wir nachgedacht. Machen wir besser Remote? Nein, natürlich nicht. Dann kam das böse C-Wort irgendwann und dann war das uns ein bisschen im Weg. Ja, und so bin ich heute bei der Sandra zu Besuch, wie ihr vielleicht vor ungefähr 2 Wochen bei Twitter gesehen habt.
Ich habe sogar mein Kochtalent ausgepackt.
Ja, es wurde sehr lecker gekocht. Das war in so einer Auflaufform, ganz viel Gemüse mit Feta und lecker Gewürz. War wirklich sehr gut. Olivenöl war noch drauf.
Das sagt er nur, weil er mit mir noch die Aufnahme machen wollte.
Nee, weil du in Reichweite zum Boxen bist, deshalb.
Es gab aber keinen Reis dazu. Also da müssen wir noch warten, wenn wir wieder Ready for Real Life machen. Da gibt's auch Reis.
Ich habe mich so auf Reis gefreut. Nein, Quatsch.
Hättest du ja was gesagt, dann hätte ich dir auch Reis gemacht.
Ja, das ist das nächste Mal. Da muss man ja auch ein bisschen warten.
Genau.
Ja. Und diese Folge ist also wirklich nur Premiere. Also wir sind das erste Mal mit Ready for Review zusammen in der Aufnahme. Ja. Und wir haben das erste Mal quasi einen Sponsor für unsere Folge.
Das stimmt. Und zwar einen großen Dank und Applaus an die Nora, alias Wolkencode. Denn sie hat diese Folge gesponsert mit einem alkoholfreien Gin. Und ja, wir werden uns gegint durch die Folge sweefen. Zwar haben wir es hier, also das könnt ihr nicht sehen, wir haben den ganzen Tisch voller Mixgetränke. Sogar mit einem Eis Kübel, die wir wahrscheinlich nicht benutzen werden, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, wir werden halt den leckeren Gin von der Nora tasten. Der riecht übrigens schon sehr gut. Wir haben nämlich schon gerochen. Und ja, glaube ich, magst du mal vorstellen, was für ein Gin da wir eigentlich haben?
Oh, Sekunde, das ist hier. Das ist ein, jetzt weiß ich nicht, ist das ein stilles O, Laori oder Lari, alkoholfreier Gin, damit ich noch Auto fahren kann nachher.
Genau.
Und das ist der Juniper Number One. Ist eine alkoholfreie Alternative, destilliert aus 8 natürlichen Botanicals. Früher hätte man Pflanzen oder Würze gesagt, verleiht ein besonderes, schonendes Verfahren dem hochwertigen Wacholder seinen Spirit, die Botanicals, ja. Für alkoholfreien Genuss ohne Kompromisse im Geschmack. Wir sind, jetzt müssen wir eigentlich probieren, oder?
Ja, genau. Also genau. Und unser erster Longdrink für heute Abend, das ist ein Gin Tonic.
Genau.
Und wir haben keine Mühen und Kosten gescheut, denn wir haben den leckeren Indian Tonic Water von Schweppes, ja. Ich weiß, eigentlich hätte ich diesen Thomas sowieso holen müssen, ne?
Sandra hat, das Budget war aufgebraucht, das Einzige, was noch drin war. Nein.
Deswegen, ja, würde ich sagen.
Aber von Schweppes werden wir nicht gesponsert, Schweppes uns sponsert wollte.
Also Hint, Hint, ne? Ihr habt noch andere leckere Sachen.
Wenn du bei Schweppes arbeitest.
Genau.
Ja, cheers.
So, Prost.
Das ist doch toll, oder? Ein Podcast, wo Leute trinken.
Ja.
Ist mega gut. Das ist voll das Konzept. Vielleicht machen wir es in Zukunft immer. Aber schmeckt es dir?
Ja, mir schmeckt es. Und schmeckt das dir?
Ja, sehr gut. Ist echt sehr geschmacksreich. Also positiv. Ne?
Ja, aber
ist
genau.
Wirklich sehr.
Ich glaube, das Einzige, was du nicht merkst, der hat nicht diese Schärfe. Also, wie ich meinen letzten Gin Tonic so in Erinnerung habe, der war immer noch so sehr schärf, aber ich glaube, das kommt auf den Tonic halt, auf den Gin halt wahrscheinlich.
Und auf den Alkohol drauf.
Ja.
Ja, also da.
Genau.
Das Einzige, was du nicht merkst, ist der Alkohol. Aber nee, geht so. Also hätte man mir jetzt so als milden Gin unterjubeln können.
Ja, also von daher würde ich mal sagen, also als Gin Tonic gekauft.
Genau, und wir werden heute noch irgendwann andere Varianten, wahrscheinlich, oder wir machen die Folge einfach durch und trinken danach, wir wissen es noch nicht
genau. Genau, also wir haben auch noch ein Bitter Lemon noch da stehen.
Und Orangensaft hat der Axel eben noch hier hingestellt,
genau.
Das wäre auch gut.
Ich meinte, wir sollen das mit einem Orangensaft probieren.
Mal gucken,
also wir haben noch, der Abend ist noch lang.
Genau, und wenn das jetzt nicht reicht, dann trinken wir das nächste Mal Alkohol, dann wird es auf jeden Fall lustiger.
Naja, ich bin da raus aus dem Spiel. Aber ich bleib beim Alkoholfreien Gin, ist in Ordnung.
Ja, du, vielleicht gehörst du ja zu den Leuten, die mitlustig werden, wenn alkoholisierte Menschen dabei sind.
Ja, ja, das bin ich. Also
das ist doch super. Ist auch viel günstiger.
Auf der Javaland war um 11 Uhr, wo ich dann ins Bett musste, da sind die Leute sehr freiwillig, haben gesagt, wir gehen mit Oma Sandra auch jetzt um 11 Uhr. Und dann alle, ja, die keine Schnapsleichen werden wollten, sind dann mit mir ins Bett gegangen.
Ach so, ja, das geht natürlich auch, ja. Ja. Ja, also der lieben Nora, vielen lieben, lieben Dank.
Ja, aber schmeckt super.
Auch die Karte dabei war der Hammer.
Ach, die Karte. Dann, sie hat uns eine nette Karte dazu und Nora ist ja berühmt-berüchtigt für ihre Malkünste und hat sie uns halt, ne, uns beiden halt gemalt. Das war total toll.
Ja.
Ja, wir müssen sie nochmal ansprechen, ob sie was für unsere Homepage noch was machen.
Dann können wir das Foto ersetzen. Da hat sich ein bisschen was getan auf der Homepage.
Ja, habe ich gesehen. Der ist jetzt im Frühlingslook.
Ja, genau. Ich habe die Farben ein bisschen...
Ja, so gelblich, so strahlengelb. Ja. Habe ich schon bewundert.
Genau, über uns Seite ist ja auch ein bisschen mehr Struktur jetzt drin. Und ja, das haben wir letztes Mal schon erwähnt, dass wir da die ganzen Dinge drin haben, die wir so nutzen.
Also über uns 2.0 ist es rausgekommen.
Genau, genau.
Und also nicht nur diese einfache Auflistung von der Sandra, sondern mit fancy Karten und so.
Hat auch gar nicht so viel länger gedauert. Das war eigentlich... war ganz einfach.
Du brauchst jetzt dein Licht nicht unterm Schatten zu stellen.
Es war wirklich einfach. Ich hatte ja das meiste, also das ist ja nur Styling. Also das ist ja...
Ja, nur Styling. Das erzählt der Freund dann wieder zum Bäcker. Dann ist nur Styling.
Nee, natürlich habe ich noch eine JSON-Datei angelegt, wo man dann nach einem gewissen Schema die Sachen reingeben musste. Die wird dann zur Build-Time reingelesen. Daraus wird das HTML generiert. Aber das Styling war eigentlich fertig.
Ja, okay. Also für mich als Bäcker dann Entwickler, das war einfach. Ich habe eine JSON-Struktur vorgegeben bekommen. Dann musste ich halt nur Content liefern.
Genau. Das war...
Easy. Gut, dass ich den Daniel hier habe.
Genau, und das ist alles noch ohne irgendwelche Links. Wir verdienen nichts an der Seite. Es ist eigentlich wirklich nur Empfehlungen von uns, was wir nutzen, damit
genau,
wir nicht immer die Frage beantworten müssen.
Genau, also wir haben halt die Herstellerseiten verlinkt.
Genau, ja.
Genau, also wir verlinken da nicht auf Amazon oder sowas. Das heißt, ihr müsst das schon selber raussuchen, einen Shop eures Vertrauens. Und ich glaube, das ist am fairsten von der Vorgehensweise her.
Genau, aber ja, ansonsten müsste man halt googeln, aber so, ja, haben wir das für euch erspart und ja.
Ja gut, Google müsst ihr trotzdem wegen Online-Shops, aber ja. Wenn es gewünscht ist, dann können wir gerne sowas reinbringen, aber ja, dann aber für das haben wir jetzt mal nicht vorzumachen.
Nächste Hausmitteilung, wir haben einen Gewinner.
Genau, auch Premiere wieder.
Ja.
Ja, Mensch, das ist
nicht. Na gut, es war ein Gewinnspiel. Es wäre deprimierend, wenn jetzt nicht die Premiere des Gewinners käme, ja.
Naja, aber zumindest. Es hätte ja auch passieren können, dass sich keiner meldet.
Ja, das
dann,
stimmt.
Dann wäre es also.
Aber einer war wirklich sehr schnell.
Genau, einer war richtig. Es gab eine halbe Stunde nach Veröffentlichung, also gefühlt.
Also dann hätte er in den Kapitelmarken rumgesprungen und das war einen halben Tag oder so.
Halben Tag? Also gefühlt war das irgendwie.
Es war sehr schnell. Ich glaube, wegen Rasenmähen oder sowas hat er geschrieben.
Genau, ne? Wegen Rasenmähen. Also, Marc, viel Spaß damit. Ich meine, es müsste mittlerweile angekommen sein. Und wir sind gespannt auf dein Feedback.
Wenn du diese Folge hörst und es noch nicht da ist, dann solltest du der Sandra und oder mir nochmal eine Nachricht schreiben, weil dann ist es schief gegangen. Weil dann ist es schon nochmal 2 Wochen in der Zukunft.
Ja, aber ich hatte das mit...
Es wird da sein. Aber ich wollte nur sagen, wenn er es jetzt hört, ist jetzt, also für ihn jetzt der Zeitpunkt.
Genau. Gut, dass ich die Sendungsnummer noch nicht rausgeschmissen habe.
Ja, was haben wir? Wir haben heute den 5., ne?
Ja, den 6.
Den 6. Den 6. April, ja.
Genau. Also, wenn es bis dahin nicht gekommen ist, melde ich mal, dann machen wir mal eine Sendungsnachverfolgung. Ja, dann kommen wir zum ersten richtigen News des Monats, der Woche. Ja, eigentlich schon des Monats. Und zwar auch die Linux- und Windows-User können jetzt zum Genuss eines ARM-Prozessors kommen. Denn Lenovo bringt in der X-Reihe, also ein X13S raus, wo erst das erste Mal ein ARM-Prozessor drin ist. Die Linux-User, das kommt so Feeling der 90er wieder auf, das könnte noch ein bisschen gebastelt sein, weil es ein ARM wird vom Linux, es gibt ein paar Distributionen, die es unterstützen, aber es ist noch nicht so weit verbreitet. Also es kommt noch ein bisschen... Bastelfeeling auf. Ich weiß gleich, wie der Daniel wieder frisst. So ein Bastelfeeling. Und die hatten zwar, Lenovo hat für, zumindest in der Artikelbeschreibung, den verlinken wir auch, hatten schon wohl für IdeaPad schon was gehabt. Aber ja, ich glaube, die ersten ThinkPads sind das jetzt mit der X-Reihe, die dann auch einen ARM-Prozessor haben. Also auch da die schnellen Genuss deines Prozesses, dieses ARM-Prozesses kommt man dann als, auch als Linux- und Windows-User in den Genuss. Ja, und dann gab es noch eine andere tolle Neuigkeiten.
Wir wurden nämlich alle belogen.
Genau. Und von der Arbeit abgehalten.
Nee, belogen.
Ja, belogen
wurde
auch.
Gesagt, es wäre gar nicht, ja.
Genau, aber dann, wo die Nachricht rauskam, dann kamen die Leute nicht zum Arbeiten.
Ja, das stimmt. Wobei es ja eigentlich relativ kurze Ankündigung war.
Ja, aber trotzdem.
Ja.
Also genau. Und zwar, es wird eine neue Folge von Monkey Island geben aus der Serie. Und ich habe den Trailer gesehen und das sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Und ich bin mal gespannt. Also ich muss sagen, Monkey Island ist eigentlich bei mir ein bisschen vorbeigegangen. Ich habe das erst später als Erwachsene ein bisschen nachgespielt. Weil in der Zeit, wo Monkey Island so gehypt worden ist, hatte ich keinen Rechner gehabt. Also ich konnte zwar mal mitreden, weil ich wusste, worum es geht, aber selber gespielt habe ich das dann nicht. Wie ist deine Monkey Island?
Ich habe auch später gespielt. Also das war bei mir, ich habe vorher, also auf dem Rechner hatte ich damals hier Maniac Mansion und sowas und später Day of the Tentacle, was hier so eine ähnliche Richtung ging. Ne? Und Monkey Island war so also ein bisschen, hatte ich einfach nicht und dann habe ich das irgendwann später mal, ich weiß gar nicht mehr auf welcher Plattform, kann sogar auf dem iPad oder so gewesen sein. Ich glaube, es gab sogar so eine iOS-Variante davon oder am Mac. Ich weiß es nicht mehr genau, wo es war, aber ich habe es auf jeden Fall dann irgendwann nachgespielt und ja, ist großartig. Und ich glaube, es wird sich, also das muss ja einfach laufen, solange sie es nicht so machen wie Ubisoft mit den aktuellen Siedlern. Dann.
Ja, also wenn das so eine Siedlergeschichte wird, dann ist, glaube ich, die Marke auch verbrannt, oder?
Ich weiß nicht, dann wird das ignoriert einfach. Ja. Stell dir mal vor, sie hätten mehr als 3 Star Wars-Filme gemacht, wäre auch eine Katastrophe geworden. Oder einen 2. und 3. Matrix-Teil, ach du meine Güte.
Gott.
Ja. Oder einen 4. sogar.
Und guck mal, und die ganzen Serien und so dazu.
Ja.
Also.
Ja, definitiv.
Das wäre, ich war übertrieben gewesen.
Nee, das ist so. Und deshalb jetzt ein 3. Teil. Mal schauen, wie es wird.
Aber das ist interessant, bei Monkey Island, da sind sie noch nicht auf die Idee gekommen, das irgendwie eine Serie oder einen Film zu adaptieren, ne?
Ja, stimmt. Vielleicht halten sie die Rechte. Ist ja ähnlich mit, jetzt kommt gefährliches Halbwissen bei Zurück in die Zukunft. Der Produzent dahinter hat ja gesagt, es wird keinen Film mehr geben, solange er die Rechte hat. Und okay. Er verkauft die Rechte einfach nicht oder
ja, gut, aber
kann verhindern, dass weitere Filme kommen.
Ja gut, aber Lego hat ja wohl anscheinend die Rechte bekommen.
Es ging um weitere Filme.
Ja, ich meine aber bei Monkey Island, das ist ja immer ein Computerspiel geblieben. Die sind niemals auf die Idee gekommen, daraus einen Film zu machen.
Oder Spielzeug, ja.
Ja.
Vielleicht zu nischig? Vielleicht entdecken sie es jetzt und jetzt kommt
ja,
bald bei Netflix.
Ja, oder der Piraten der Karibik, kann man das nennen, aber das hat eigentlich
nee,
mit
nicht, nee,
das nee, eigentlich ja nicht. Nee. Deswegen, ja. Also wir sind gespannt und hoffen wir mal, dass nicht so, dass der Hype dann nicht so zu große Erwartungen halt knüpft an der ganzen Geschichte.
Ja, ready for stream und dann spielen wir live.
Ja, ja, genau, so wie die anderen Spiele, die wir spielen.
Ist alles noch möglich.
Ja. Stimmt, das fällt mir ein, wir wollten wieder einen Stream machen, ne? Das müssen wir nachher nochmal besprechen.
Ich dachte gerade, wird doch schnell eine Terminekarte angelegt.
Nee, wir haben ja noch so ein Rack for TD und noch 1000 andere Ideen.
Ja.
Also, aber es wird jetzt nicht in dieser Minute entschieden, was wir da machen. Oh, oder wann wir das machen.
Nee, müssen wir machen.
Genau, wir müssen das machen, genau. Das steht auf der To-Do-Liste hier.
Ja.
Da muss es gemacht werden.
Gut, und jetzt, ey, man, so schnell, vielleicht liegt es daran, wir haben noch keine 15 Minuten.
Das liegt wahrscheinlich an diesem Setup hier.
Das geht hier schneller, oder was? Ja, weil
genau.
Wir ein bisschen Delay haben mit
genau.
Dem Internet immer,
genau.
Und das rechnet sich hoch. Deshalb sind wir heute schon beim Thema. Wir hätten das 3. Thema vielleicht noch dazu nehmen sollen.
Das können wir noch machen, warte mal.
Nee, warte mal, immer wenn ich das sage.
Aber ich kann die Karte schon mal nach oben schieben, dass wir das nicht vergessen, dass wir eventuell noch ein...
Oh Gott, da...
Wo ist das? Ach, da, hier, guck mal.
Oder die letzte ist auch gut, die passt doch.
Ach, das passt ja heute zu Twitter heute.
Genau.
Gut, machen wir.
Dann musst du aber die jetzt sowieso, weil ich es erwähne, die Twitter-Diskussion da auch noch bitte drin verlinken.
In den ja, dann mach ich.
Sollen wir das als erstes jetzt besprechen, wo wir schon angeteasert haben?
Ich dachte, das wäre unser Notfallthema. Wenn
ja, jetzt wird es das erste
Mal. Ja, okay,
und
gut.
Zwar, ja, ist...
Ja, Sandra, rede
ist
schon mal.
Ist die Sandra bei Twitter falsch abgebogen? Ich habe es noch gar nicht gelesen, weil ich bin eben hier angekommen und dann habe ich nur gehört, oh nein, ich habe in der Twitter-Diskussion teilgenommen. Und da ging es um Pull-Requests. Was ist passiert?
Ja, was ist passiert? Was das Schlimme ist, ich habe die Diskussion ging dann weiter, wo wir gekocht haben. Ich habe sie nicht mal komplett durchgelesen. Also es wird jetzt interessant. Und zwar, der Georg hat aus meiner Sicht zu Recht, glaube ich, einen Talk oder Meetup retweetet mit einem Kommentar. Also der Vortrag war Thema gewesen, Stop Doing Pull Requests. Und dann hat er halt einen Kommentar dazu, wo er auch gesagt hat, ja, Pull Requests sind eigentlich ganz cool bei Open Source, weil wenige Maintainer haben nicht immer Zeit, Leute, die nicht unbedingt Vollzeit an Projekten oder die Entstehungsgeschichte Projekt nicht kennen, das ist halt eine coole Sache. Er versteht aber nicht, dass immer mehr zum Industriestandard wird, dass man, egal wie das Team-Setup ist, halt Pull Requests gemacht wird. Und da hat der Kevin auch gemeint, ja auch, dass in Open Source ja auch die Maintainer untereinander halt auch Pull Requests machen. Und darauf habe ich dann halt geantwortet, dass ich das schon nachvollziehen kann, auch unter Maintainer, weil ja du eventuell arbeitest du nicht Vollzeit dran oder nur auch in verschiedenen Zeitzonen und dann ist es halt oder auch nicht zusammen, dann ist Pull Requests an der Stelle schon cool. Aber ich in der täglichen Arbeit, ich Pull Requests eigentlich irgendwie Waste of Time irgendwie empfinde. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Im aktuellen Projekt machen wir Pull Requests. Aber gut. Ist okay. Ja. Genau, und danach
haben wir weiter diskutiert.
Beziehungsweise es kam noch einmal, wo gesagt worden ist, ja, es kommt auf ein Setup halt an. Bei großen Projekten wird das ja nicht funktionieren, direkt auf Master zu arbeiten. Und darauf habe ich dann geantwortet, naja, ich habe auch schon in großen Projekten gearbeitet, wo das funktioniert hat, aber ich gebe auch zu, es gab auch große Projekte, wo es nicht funktioniert hat. Also am Ende des Tages, ist es von Leuten und vom Mindset halt abhängig. Da sind wir wieder beim Software-Craftman-Thema, ne?
Es ist immer wieder
das. Immer dasselbe, ja. Ist alles back to the roots.
Aber genau das ist ja das Kernding. Also es kann beides klappen. Es hängt echt vom Mindset ab. Es hängt noch nicht mal vom Skillset ab, würde ich sagen. Weil ich mir auch vorstellen kann, mit sehr unerfahrenen Entwicklern trotzdem auf dem Trunk zu arbeiten. Wenn ich in der richtigen Teamkonstellation da unterwegs bin, immer Paare, ne? Und eine hohe Testabdeckung habe, da viel Wert auf die Qualität lege, da kann ich mir schon vorstellen, dass man das auch hingehen kann. Ist schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist der Weg. Ja? Außerdem hieß ja schon eine Folge, das ist der Weg.
Danke. Dieser Titel ist schon gestrichen.
Der Titel ist schon gestrichen. Aber es hängt so ein bisschen. Also ich persönlich finde Pull-Requests gar nicht so schlecht. Je nach Team-Setup. Ne? Ich mag das manchmal, weil man nochmal eine Möglichkeit hat, auf Codeänderungen gemeinsam zu gucken. Die Frage ist halt, wie man das mit Leben füllt. Also wenn das jetzt mein Moment ist, diesen Pull-Request zu nehmen, um der Sandra endlich mal zu erklären, wie man mit Java richtig arbeitet, ja. Und ich würde ja die Variablen immer so benennen und kannst du da noch eine Leerzeile einfügen oder die Leerzeile bitte entführen, also entfernen. Wenn ich auf dem Niveau arbeite, dann ist das ja eine Diskussion im Code, ne? Und dann wird um irgendwelche Lappalien diskutiert. Wenn ich so eine Diskussion führe, ich würde die Methode vielleicht so und so benennen, um das und das auszudrücken, was du in der Methode machst. Ne? Aber ansonsten ist das okay für mich. So ein Pull-Request hatte ich letztens. Ne? Also, dass jemand gesagt hat, hey, passt alles für mich, ich würde die Methode nur so und so benennen. Und der hat den Pull-Request approved und hat mir überlassen, ob ich das Ding noch ändere.
Okay. Was auch sehr gut am Pull-Request, aber das ist wirklich ein Open-Source-Bereich, dass wenn du halt an, also ich hatte vor ein paar Monaten für ein Jenkins-Plugin halt ein Feature halt entwickelt. Und ja, also klar, ich habe da ein bisschen Doku gelesen und gegoogelt, aber da hatte Maintainer mir gesagt, ja, das Problem, was du hier lösen möchtest, das kannst du hier damit schneller machen, bitte ändere das nochmal. Das war für mich dann vollkommen in Ordnung.
Ja, genau.
Oder da war halt bei Jenkins-Plugins so die Sache mit der Testerei, also das hatte eine recht niedrige Testabdeckung gehabt. Und habe da versucht, zwar meine Sachen irgendwie noch Tests abdecken, aber das war irgendwie, habe ich es irgendwie hingekriegt, aber da hatte nochmal die Bitte, ob ich dann nicht die erste wäre, die zum Beispiel so einen großen Integrationstest machen könnte. Und ich sage, okay, warum nicht, ne? Also das sind so Sachen, wo ich dann das in Ordnung finde, weil ich weiß nicht, wie dieses Tooling halt entstanden ist, wie das Ökosystem an der Stelle da funktioniert und dann sind solche Kommentare und Pull-Requests so total sinnig. Hätten wir wahrscheinlich, ja, und dann kommt auch noch so, dass immer mehr Open-Source-Projekte aus den Pull-Request-Titeln halt ihre Release-Notes halt generieren, dass dann die Maintainer von sich aus an die Pull-Requests machen. Ja gut, das ist dann alles da andere. In Projekten habe ich aber eher das Gefühl, wo mit Pull-Requests gearbeitet wurde, das ist irgendwie Waste of Time. Dann hängt dieser Pull-Request tagelang ab. Du musst betteln, dass jemand das approved. Und dann bist du, wie es in je nach Konstellation, bist du jedes Mal dem, also musst immer rebasen und Merch-Konflikte, weil natürlich andere Leute dann schneller sind. Und das macht einfach keinen Spaß.
Aber es ist wie ein Mindset, ne? Also ja. Wenn ich bei dir jetzt im Team bin und morgens als allererstes beim ersten Kaffee, und das ist zum Beispiel der Moment, wo ich das eigentlich gerne mache, ich schaue in die Pull-Requests und gucke, okay, was ist denn da jetzt gerade da? Und dann arbeite ich da ein, zwei durch, ne, weil ich die eigentlich immer weghaben will, weil die machen ja nur extra Arbeit. Und die blockieren dir den ganzen Scrum-Prozess, weil wenn das Ding nicht gemerged ist, kommst du ja auch nicht weiter in deinem Board. Ne? Das heißt, du kannst eigentlich, dann kriegst du den Sprint nicht fertig. Das heißt, ich muss erstmal gucken, dass die Dinger fertig sind. Also das ist wieder so eine Mentalitätssache. Es ist genauso eine Mentalitätssache, hatte ich auch schon in einem Projekt. Wenn Änderungen in einem Pull-Request sind, die vielleicht sogar gut sind, die aber nichts mit dem Thema zu tun haben. Ne? Also jemand refactored irgendwas, benennt irgendwas, macht irgendwas, also wirklich die tollste Änderung aller Zeiten, kann auch sein, ich will gar nicht über eine Qualitätenänderung sprechen, aber eigentlich ist es, keine Ahnung, füge einen neuen Endpunkt hier ein. Dann finde ich einen schlechten Pull-Request, den Pull-Request, wo ich mehrere Dinge mit abbilde und deshalb ganz viel Code habe und vielleicht das Kritische, dieser eine Endpunkt, weil der vielleicht kompliziert ist, weil die Geschäftslogik kompliziert ist, der wird dadurch so ein bisschen versteckt, ne? Weil du so viel anderes, du hast 40 Dateien, die geändert wurden und sitzt da erstmal, oh Gott, ich brauche einen Kaffee. Ja.
Gut, aber da muss ich sagen, darum bin ich auch ein Freund von Drunkbase, beziehungsweise das würde ich sagen, das muss in mehreren Pull-Requests halt irgendwie aufgesplittert werden. Aber genau, das ist halt, was ich auch sehe, ist halt, keiner hat einen Bock, halt mega Pull-Requests durchzureviewen, wo du nicht mal den Kontext halt kapierst, ja.
Ich finde, das ist sowieso bei Code-Änderungen. Also, wenn man es schafft, in einem kleinen PR diese Änderung zu machen, man kann ja auch sagen, hey, es wird drei PRs geben. Der erste macht nur das und das. Ja, das ist vielleicht noch nicht die ganze Story, aber es deckt diesen Part ab. Der zweite macht das, der dritte macht das. Ich weiß, das passt nicht immer, ne? Aber dann kann man mit kleinen Code-Änderungen, die schneller reviewed sind, die man auch schneller durch einen Approval-Prozess oder so durchbekommt, arbeiten.
Ja, aber dann, aber da frage ich mich halt für warum man dann nicht dann gleich auf dem Master halt arbeitet. Aber das ist gut, wenn dann, also ich habe auch Teams gehabt, die das nicht hingekriegt haben, einen Push zu machen, ohne dass Compile-Fehler entstehen. Dann muss ich auch sagen, okay Leute, dann müssen wir den Master halt schützen, damit andere Leute arbeiten können. Und dann müssen wir halt Pull-Requests einführen. Also da kann ich auch von meinem Dogmatismus auch da entsprechend abweichen. Aber wenn das ein Team halt gewisses Mindset hat und weiß halt, wie ist das oder sowieso pairt oder sowas, dann bin ich der Meinung, brauche ich da keine Pull-Requests.
Also wenn ein Team pairt oder im Team programmiert, finde ich, dann kann ich mir den Pull-Request sparen, weil wenn der Sekunde, also kommt jetzt immer auf die Teamregeln an, aber normalerweise ist ja so, ich brauche einen Approval und bin danach wieder im Master oder im Main. Das heißt, in der Sekunde, wo ich zu zweit arbeite, habe ich ja automatisch das Approval. Ne?
Genau.
Und jetzt könnte man sagen, nee, da muss trotzdem noch mal einer dazu kommen. Dann frage ich mich, okay, was soll dieses zusätzliche Paar Augen jetzt bringen? Ja, ich finde es dann viel cooler, wenn das Pair sagt, ach, wir wollen noch mal, dass die Sandra drauf guckt. Ja, weil wir wollen das Feedback jetzt aktiv einholen. Das ist wiederum was anderes.
Ne? Ja gut, aber das kann man auch dann auch in den Master reintun und dann immer noch, wenn man Änderungen hat, dann nochmal auf dem Master halt besprechen.
Genau, das könnte man, also das kommt, genau, kann man ja mal gucken, wie das ist, oder man darf sowieso sprechen. Vielleicht ist es ja auch mit diesen Pull-Requests oft so eine Möglichkeit für Teams, weniger miteinander reden zu müssen. Ne? Weil wenn ich mit Pull-Requests arbeite, ist natürlich total entspannt. Ich trinke mich morgens meinen ersten Kaffee. Ja, und, oder jetzt Gin von der Nora. Und ich jetzt auch morgens alkoholfreien Gin trinken. Und dann kann ich vor mich einfach hinhacken, einen halben Tag oder einen Tag. Und dann habe ich meine Story fertig, mache einen Pull-Request und kann mich ans nächste setzen.
Ja, fire and forget.
Genau, aber das ist halt, ja, vielleicht kann man so arbeiten. Und vielleicht ist auch, also manchmal ist ja auch ganz angenehm, mal nur für sich arbeiten zu können, weil man vielleicht ein bisschen, ne?
Ja, das stimmt.
Aber ja, ist vielleicht, geht's auch anders und vielleicht ist das auch eine gute Motivation für Teams, die vielleicht auch mit dem PR strugglen, dass man sagt, hey, lass uns doch die Pairs auf dem Main arbeiten lassen und nur wenn man alleine arbeitet, macht man Pull-Request.
Das wäre auch eine gangbare Weg. Aber ich glaube, mein Problem ist ja gerade, um mich das einmal waste of time halt, weil ich Also immer, also vielleicht habe ich auch Pech gehabt, wenn mit Pull Request gearbeitet wird, da habe ich immer das Gefühl, dass diese ganze Code Review zu lange dauert und bis es halt wirklich mal abgeschlossen ist. Und dann, ja, das ist dann, und dann wieder den Fokus fehlt. Was wir natürlich nicht auf dran kommen, aber ich glaube, das haben wir schon in einer anderen Folge gemacht. Ich habe auch nur das Gefühl, dass es kein richtiges Continuous Integration ist mit Pull Request. Und wenn du da wirklich Continuous Integration halt reinführen müssen, dann finde ich immer das Setup von den CI-Servern immer unheimlich kompliziert. Und gar nicht kompliziert, eher komplex. Also muss man tausend Sachen halt denken. Und also darum bin ich ja so der Freund von Drunkbase, weil das halt eher den KISS-Prinzip, also aus meiner Sicht den KISS-Prinzip halt, weil dann viele andere Sachen halt dann vereinfacht.
Wobei, wenn ich jetzt so ein ganz hippes Setup habe in der Cloud und jeder Branch wird direkt deployed.
Ja, ja.
Ja?
Ich weiß, dass da holen sich immer die POs sich einen dabei runter. Also, ich habe es einmal gesehen, wo wir 4 Sprints damit verballert haben, so eine Infrastruktur aufzustellen. Und im Endeffekt wurde es von den POs gar nicht genutzt.
Nee, ich dachte jetzt eigentlich, ich habe jetzt gar nicht an die POs gedacht, ich habe eher an die Entwickler gedacht, weil wenn ich diese Gewissheit hätte, also ich würde es auch nicht machen, es ist super aufwendig, vor allem wenn ich große Systeme habe. Aber wenn ich diese Gewissheit habe, okay, mein Branch wird jetzt auch irgendwo deployed und ich kann mir das auch da nochmal angucken, alles in Ruhe, oder ich kann mir auch Feedback holen von Kollegen oder dem PO, dann ist das ja eine coole Entwicklungserfahrung. Man könnte jetzt auch sagen, dann kann man es auch lokal starten, ja, aber...
Also die Anforderung, die ich davon gesprochen habe, dass die Anforderung kam von dem PO, damit er sehen kann und dann sagen kann, okay, irgendwo ein Knöpfchen drücken und dann geht das in den Master rein. War super aufwendig und im Endeffekt, ja.
Aber er hat sich gefreut.
Ja, es war immer so. Es war für mich als Techniker eine schöne Erfahrung zu sammeln, wie aufwendig sowas ist zu bauen. Und dass es natürlich wieder vom System halt abhängig ist, aber ja.
Aber um zu gute PRs nochmal zurückzukommen. Ich finde, um mal was zu sagen, also guter PRs haben wir schon gesagt, nicht so viele Code-Änderungen.
Ja.
Wir haben das ganze Konzept PR ein bisschen hinterfragt, aber wir akzeptieren, das gibt es irgendwo. Aber was vielleicht auch zum guten PR kommt, ist manchmal mehr als nur ein kryptischer Test-Ticket-Titel und eine Ticketnummer. Ich finde manchmal auch ganz gut, wenn jemand sich gerade die Zeit nimmt, wenn ich schon mit PRs arbeite und kurz dazu schreibt, was will ich eigentlich gerade machen, warum habe ich denn das gemacht?
Oh, dann erwischst du mich, dann müsste ich nur ein bisschen dran arbeiten.
Ich muss auch dran arbeiten. Wir reden ja gerade über Recycle. Also ist ja schon bei uns so, dass wir auch manchmal Sachen sagen, die wir vielleicht selber nicht ganz perfekt machen. Ich habe auch ich bin der riesige TDD-Freund und ich schreibe Code ungetestet. Ja, ich bin der riesige Pair-Programming und Team-Programming oder Mob-Programming-Fan und ich habe auch Tage, wo ich einfach nur eine blöde Story haben will. Und einfach vor mich hinhacken will, weil ich da Bock drauf habe. Ja? Und das ist, glaube ich, okay. Und ich will es auch gar nicht so massiv ändern. Also nicht, dass ich nicht gerne im Pair arbeite, aber manchmal hat man halt einfach mal so eine Stunde oder einen halben Tag.
Ja, also da gibt es auch Sachen, wo du einfach vor dich hinknobeln musst. Und das ist gerade nicht sehr hilfreich ist, wenn man mit Pair halt einfach mal deine Gedanken sortieren muss. Das ist klar. Ja, aber guter PR. Na gut, ich verlinke meistens auf dieses Issue und viele Diskussionen habe ich da schon im Issue gehalten, deswegen schreibe ich da wenig halt. Und da reinzuschreiben, dass ich eine Variable umbenannt habe, denke ich mir so, dann das sieht man sowieso an den...
Ja, ich meinte eher sowas, wenn jemand sagt, hey, ich habe diese Änderung jetzt im So-und-So-Repository gemacht, ich hätte sie auch in dem und dem Service machen können, ich fand es aber im Repository passender, weil...
Ach so.
Also wenn du schon sagst, okay, ich habe hier eine Designentscheidung getroffen vielleicht. Ich meine, klar, das schreit alles wieder voll danach. Hey, dann arbeite doch im Pair oder
ja, sprecht im Team drüber. Ja, ne? Das wollte ich gerade sagen. Ja. Gut, dass du schon, dass du das sagst. Das ist mir aber schon bewusst.
Ja, aber trotzdem, wenn wir vom guten PR sprechen, also wenn ich PRs brauche und solche Entscheidungen da drin sind, dann ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Erklärung und ein bisschen weniger Code, der nichts damit zu tun hat.
Was ich aber bei GitHub mittlerweile sehr cool finde, ist, du kannst ja die Diffs, die du schickst in PR, kannst ja an den Codezeilen ja auch Kommentare hin tun.
Du kannst sogar Code-Änderungen reinpacken.
Ja.
Wie du vielleicht schon gesehen hast.
Ja. Also das ist dann, finde ich ja schon eher hilfreich, dass man nochmal ein paar Sachen...
Wobei, wir können das Beispiel ja mal nennen. Also es ging ja darum, dass wir einen Workflow konfiguriert haben.
Ja, der einfach noch nicht funktioniert hat.
Der jetzt wieder eine neue Chance bekommt mit der nächsten Folge. Ja. Ne? Kein Druck, aber naja, egal. Aber egal, du hast diese Änderung gemacht, du hast braven PR gemacht und ich habe es reviewed. Und ich habe dir quasi gesagt, hey, ich würde diese Secrets umbenennen. Und ich habe dir direkt die Änderungen mit den anderen Secret-Namen gegeben. Die habe ich, glaube ich, so genommen, damit die Keys so heißen, wie sie, also damit die Secrets so heißen, wie die Keys.
Ja, genau. Ne?
Und das, da war ich am Überlegen, war das jetzt in Ordnung im Pull-Request, dass ich das so gemacht habe? Hätte ich einfach, also da war ich echt am Überlegen, ob das die richtige Variante war, weil ich dir quasi die Lösung schon reingeschrieben habe, so nach dem Motto, nimm doch bitte das an.
Ja, ist auch in Ordnung. Also ich fand das jetzt in Ordnung, weil du, sag mal so, für mich war das ja eine Blackbox, du musstest ja die Variablen irgendwo noch außerhalb meiner Reichweite halt ändern oder anlegen. Und das ist für mich eine Blackbox. Und ich habe ja jetzt so viel Vertrauen in dich gehabt, dass du halt, okay, er wird schon eine Gründe haben.
Die impliziten Arbeitsanweisungen, ne? Ich brauche diese zwei Secrets, aber das ist noch verlinkt, wo ich die finde. Also
ja.
Genau. Ja gut, ich hätte ja die Secrets auch so benennen können.
Aber ich habe sie halt auch nur aus der Vorlage rausgenommen. Ja. Und das, für mich war das jetzt Schall und Rauch und deswegen alles gut.
Da hat der innere Monk bei mir Nein gesagt,
dass ja, das gleich aber heißt. Ja, aber da merkt man aber schon, hier funktioniert das halt, weil wir auf einem ganz anderen Level miteinander arbeiten. Ne?
Ich mag diese Inline-Kommentare, ich finde das super cool bei GitHub, weil ich sie einfach akzeptieren kann. Also wenn jemand sagt, hey, benenn doch hier die Methode so und so um. Gut, das wird nicht über den Inline-Edit gehen, weil du ja meistens noch andere Code-Stellen hast, wo du es referenzierst. Aber wenn jemand sagt, hey, du hast hier ein Typo in der Variable, was ja mal passieren kann, und ich ändere sie dir schon mal. Du musst nur auf den Haken klicken, dass du mir zustimmst, dass die Variable so heißen darf.
Aber
was will man mehr?
Ja, also gerade solche Änderungen finde ich, ich finde das total waste, dass du mir eine Nachricht schreibst, hey, da ist ein Typo, ich muss mir das nochmal anschauen, wo ich mir denke, hey, das hättest du auch einfach mal selber machen können, ja.
Ja, aber gehst du in andere PRs rein und änderst Code? Also man kann, ich habe gar nicht dran gedacht, ich habe gedacht, ich mache jetzt einen Inline-Edit, auch weil ich gedacht habe, naja, vielleicht gibt es einen Grund, den ich gerade gar nicht sehe, ja, und bevor ich jetzt einfach Fakten schaffe, lasse ich dich nochmal okay sagen, weil es ist ja für mich eine Diskussion, du hättest ja auch sagen können, nee, ich will den anderen Namen haben, dann hätte ich gesagt, Moment, ich muss noch ein Secret
haben. Ja, nee, ich weiß gar nicht, also ich habe mal eine Diskussion jetzt bei Twitter gesehen, wo PRs abgelehnt worden ist, weil deine Formatierung halt ist nicht richtig war und irgendwie zwei Leerzeichen gefehlt haben. Und es wurde abgelehnt, dass wir das nochmal korrigieren. Und dann denke ich mir so, allein dieses Ablehnen und eine Begründung schreiben dauert länger, als einfach diese zwei Leerzeichen hinzuzufügen.
Aber die Frage war ja, würdest du in einen anderen PR reingehen? Und du würdest dann die zwei Leerzeichen selber
ergänzen. Würde die zwei Leerzeichen setzen.
Oder halt mit Inline-Edit. Und dann mein Vorschlag wäre ja gewesen, du nimmst diese Vorschlagsfunktion.
Aber du hast recht, ich habe gerade einen PR im Kopf und da habe ich, hab ihm gesagt, genau das. Du hast recht, ich habe es nicht so gemacht. Ich habe ihn nochmal, ich habe einen Vorschlag gegeben, wie ich es haben möchte und ob das bitte nochmal anpassen könnte.
Also ich meine auch nur, so bringt's was. Sagen wir mal, Ich habe jetzt eine Code-Änderung und da sind die Leerzeichen nicht richtig. Es sind Tabs oder Spaces oder keine Ahnung was. Genau das Falsche. Und dann korrigierst du das und ich hake es nur ab. Dann mache ich den Fehler das nächste Mal ja wieder. So habe ich ja die Chance, wenn ich selber die Änderung später korrigiere, auch meine ID zu korrigieren, weil offensichtlich
habe ich was Falsches. Ja, aber da muss ich sagen, dann wäre es für mich als Maintainer von einem Projekt ein Lessons Learned, dass ich vielleicht sowas wie Editor-Config mal reinstecken sollte.
Ich war jetzt nicht bei Main, also ich war jetzt auch bei normalen Projekten. Also ich wollte jetzt gar nicht auf den Open-Source-Kontext. Ich wollte grundsätzlich, du hast Code, ich ändere was, es ist ein offensichtlicher IDE-Fehler. Oder keine Ahnung, eine Misskonfiguration oder vielleicht ist ja auch eine Editor-Config falsch oder keine Ahnung was. Irgendwo zeigt jetzt so eine Formatierung gerade. Irgendwas ist nicht richtig da eingestellt.
Ja, ich glaube, da müssen wir wirklich jetzt den Kontext halt nehmen. Also dein Kontext in Projektarbeit, würde ich sagen, kann ich mit deinem Argument gehen. Bei einem Open-Source-Projekt, würde ich sagen.
Dann würde ich aber auch als, ich bin jetzt Maintainer und ich sehe, du formatierst den Code falsch mit deinem PR. dann muss ich diese Formatierungsregeln, die bei mir gelten, die müssen verfügbar sein irgendwo. Vielleicht mit einer Editor-Config ist vielleicht sogar ein ganz guter Weg dafür. Und wenn die nicht erfüllt wurde, ich habe die Editor-Config, aber du hast sie ignoriert, weil du jetzt immer in Vim das machst und nicht formatierst. Dann ist es dann wieder richtig, dass ich dir sage, weil dann kannst du sagen, oh, jetzt muss ich mal den Vim-Formatter hier installieren.
Und, ja, dann gebe ich dir recht. Also ich glaube, man muss wirklich auf den Kontext.
Nein, ohne Kontext ist viel leichter zu diskutieren.
Wir fassen zusammen. Es kommt immer auf den Kontext an. Und ich höre raus, du bist eher Team Peer. Ich bin eher nicht so Team Peer.
Also wenn du dir die Pull-Requests bei unserem Code anguckst, bei der Webseite, da bin ich Team Trunk-Based.
Das stimmt.
Ja.
Ich glaube, die Einzige, die ja Peer macht, das bin ich. Ja. Aber du hast ja die volle Kontrolle, das ist deine Spielwiese. Ich mache ja nur Backend.
Nee, ich mache das einfach, weil ich... Also, das sind ja auch manchmal, also ich weiß nicht, ob dich die Änderungen interessieren, die ich da teilweise mache, weil wenn ich jetzt irgendwelche Farben ändere.
Ja, das interessiert mich auch nicht.
Siehst du? Und ich habe jetzt zum Beispiel auch die Schriftgrößen teilweise geändert.
Ja, das interessiert mich auch nicht. Ja. Und ich mache immer Pull-Requests, weil ich weiß, dass ich von der Scheiße keine Ahnung habe. Und das sollte jemand mal rüberkrauen, der davon Ahnung hat.
Und warum komme ich dann? Aber ja, das.
Also gut, auf unserer Homepage. Bin ich Team Peer.
Wir haben den Code von der Website noch gar nicht veröffentlicht. Ne? Der ist immer noch privat geschaltet.
Ja, aber ich habe mir gedacht, du hast deine Gründe.
Ja, hatte ich bestimmt mal. Ich denke nur mal nach, ob ich mir die Gründe einfallen, sonst können wir das nämlich irgendwann auch mal public schalten. Also nicht, dass das das Tollste aller Zeiten wäre.
Ja gut, aber das ist deine Spielwiese, deswegen habe ich gesagt, wir machen.
Spielwiese, ja. Ich muss die ganzen Anforderungen wissen, wie viele To-Dos ich hier bekomme.
Ja, ich bin halt PO hier. Ich meine. Nein, ich liefere schon Content hinzu.
Das stimmt.
Und würdest du eine Datenbank anbinden, dann hätte ich auch was zu tun.
Aber willst du, also unsere Seite ist statisch generiert, das weißt du,
ne? Ja, weiß ich.
Ja,
aber ich wollte jetzt irgendwann nur was sagen, was total irrelevant ist.
Aber wir können auch eine statische Seite mit einer Datenbank hintermachen.
Nein,
das Problem, will ich aber
nicht. Nein, möchte ich nicht. Nein. Ich meine, ich kriege nicht mal so einen blöden Workflow hin. Implementiert.
Ja, das ist, ja genau, ich bin so ein bisschen, du bist unter Beobachtung.
Ja, genau, also mein Pilztitel muss ich demnächst noch abgeben.
Das ist kein Gitterpilz. Ja. Wir arbeiten uns da voran.
Ja, also der Hintergrundgeschichte ist die, wenn wir Folgen veröffentlichen, dann wird ja ein neuer Feed generiert von Podigy, aber wir müssen immer noch einen Button klicken, damit die Homepage neu generiert wird.
Also ich mache das oder ich ändere was an der Webseite und wenn ich dann eine Codeänderung habe, wird das ja auch getriggert.
Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, ja, das kann man auch wegautomatisieren, nach Motto, und den Trigger vom RSS, also wenn was sich im RSS ändert, dann wird einfach die Homepage gebaut. Und ich dachte so, ja, das geht auch bestimmt was mit GitHub-Action. Ja, gibt es auch, aber jetzt muss alle Viertelstunde läuft ein GitHub-Action, der guckt, ob der RSS-Feed Änderungen hat, aber das kriegt er irgendwie nicht gebacken. Auf jeden Fall. Oder du warst letztes Mal nur zu ungeduldig.
Das kann sein, aber eine Viertelstunde ist echt lang, vor allem wenn du gesehen hast, oh, vor einer Minute ist das durchgelaufen, jetzt muss ich nochmal 14 Minuten warten, aber ich will, dass es live geht, ja.
Ich glaube, das mit dieser Idee ist irgendwie blöd, wir brauchen eine andere Idee. Ich glaube, ich schalte diesen Workflow wieder ab.
Ich habe überlegt mal mit einer anderen Technologie, vielleicht sollten wir einfach die Seite doch dynamisch generieren und dann generieren wir die Seite immer aus dem, dann haben wir mehr Backend-Code.
Da muss ich ja was tun.
Wieso? Was mache ich denn mit hippen
Node.js?
Nee, mit hippem JavaScript oder mit hippem TypeScript, da können wir drüber reden.
Wir reden nochmal darüber. Also wir müssen das mal diesen Workflow mal wieder hinkriegen.
Aber ich bin froh, dass die Sandra sich solche Sorgen macht, dass ich diesen Button immer klicken muss. Ja.
Ja, ich dachte so, ich hatte eine halbe Stunde Zeit gehabt, bis ich abgeholt worden bin. Und dann die halbe Stunde kannst du mal nutzen, mal so einen Workflow. Und damit fing die Tragik halt an, ja. Ja, aber wir arbeiten an. Ich schicke dir wieder einen Pull-Request.
Finde ich gut.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Gute Sprint-Reviews.
Das muss ich reingesetzt haben, nachdem ich ein schlechtes Sprint-Review gehabt gehört habe.
Habe ich schon erwähnt, dass die Themenspalte eine Daniel-Spalte ist?
Das stimmt ja wohl überhaupt gar nicht. Wobei jetzt alles Themen sind, die mich triggern. Naja, Sandras Backup in der Cloud steht da unten noch. Das ist ja wohl...
Ja, aber ja,
und JavaScript im Backend und mal, hatte ich mir auch nie gewünscht.
Ab und zu mal fährst du dich auch in meiner Spalte. Also so ist es ja nicht.
Daniel, du brauchst doch was für Konsum. Es geht jetzt nicht, dass ich gleich 2 Stunden lang konsumiere. aber Kravetrick, gute Sprint-Reviews.
Wie sieht dein schlechtes Sprint-Review aus?
Ich habe gerade überlegt, wollen wir mit schlecht anfangen? Ja. Weil schlecht ist immer so...
Genau, dann machen wir einen positiven Abgang.
Okay, also schlechtes Sprint-Review ist, der PO liest die Tickets vor und die Stories, gibt noch mal einen Kommentar dazu ab, wie er es persönlich wahrgenommen hat oder sie. Und dann wird es schnell, dann wird noch mal der Bildschirm von einem anderen Entwickler geteilt, der aber eigentlich etwas anderes zeigen wollte, der dann noch mal irgendwas aktualisieren muss oder lokal die Anwendung startet, weil er es eigentlich nur lokal zeigen kann, weil es noch nicht fertig ist. Und habe ich alles schon gesehen. Und dann zeigt er den Fachleuten, wie er eine SQL-Query mit 30 Zeilen ausführt, die er vorher noch mal kurz erklärt, eine kurze SQL-Schulung mit drin ist, um dann zu zeigen, dass wenn diese SQL-Query ausgeführt wurde, irgendwo ein Button grün wurde.
Mega.
Genau, das ist ein schlechter PR. Schlechter PR und ein schlechtes Pulver.
Also ein PR, schlechter PR.
Da ist echt kein Alkohol drin. Ne? Ist kein gutes Sprint-Review. Ne? Und warum ist es das nicht? Weil das Board irgendwie abgearbeitet wird. Weil Sachen gezeigt werden, die nicht fertig sind, weil zu viele technische Details gezeigt werden dem fachlichen Personal und keinem bewusst ist, was das eigentlich gerade für einen Mehrwert bringt und warum wir das überhaupt getan haben.
Ja, okay, und dann, da hast du eigentlich schon einen guten Sprint-Review. Was ich zum Beispiel auch im Sprint-Review gerne mache, ist, wo ich halt, dass eine gute Idee ist, manchmal hast du ja nur reine technische Storys drin. Und dann zu erklären halt, wenn also Leute drin sitzen, die nicht ITs, also nicht Techniker sind, warum das jetzt gut war, dass wir das gemacht haben, was der Hintergrund davon ist und so ein bisschen Grundlagen zu erklären. Und auch ein bisschen den Business Value.
Ich weiß, das ist immer die Standarderklärung. Ja. Ne? Ja, wir erklären das denen dann, aber im Endeffekt sitzen die alle, gucken den Bildschirm an und sagen sich, neue Java-Version, wir sind jetzt auf 7. Das ist wichtig, okay.
Na gut, ja? Sowas meine ich nicht.
Das ist eine technische Story. Du hast die Story, Wechsel von Java 6 auf 7, weil gut. Der Support ausgelaufen ist.
Gut, aber das würde ich in einem Satz abhandeln, aber wie zum Beispiel, wenn ich den Keycloak einführe.
Vorsicht mit dem Keycloak.
Ja, aber dann erkläre ich den Hintergrund, Authentifizierung und Autorisierung, dass sie das ja haben wollen und warum wir so einen Keycloak dafür einsetzen.
Aber dann sind das auch 2 Sätze. Das ist der Industriestandard, wie man das macht und den haben wir jetzt
angeboten. Oh, das ist aber langweilig. Ich habe denen eine Authentifizierung erklärt und wie Single Sign-On funktioniert.
Die Fachabteilung.
Das war Geschäftsführung war das gewesen.
Die arme Geschäftsführung. Nein, bei dir war das sicherlich ganz gut, aber...
Wieso bei mir? Niemand anders hätte es wahrscheinlich auch gut gemacht. Ja, habe ich so ein nettes Bildchen gemalt mit Alice und Bob und los geht's.
Ich sag mal, ein gutes Review finde. Ja. Ein gutes Review ist für mich, dass ich diesen ganzen technischen Kram... Also ich bin ja sowieso in dieser ganz unbeliebten Kategorie, dass ich finde, es gibt keine technischen Stories. und ich weiß, das ist total ätzend, aber das kann klappen. Und ich weiß, ja, es gibt immer diese eine Ausnahme und dann hat man da doch eine technische Story. Aber grundsätzlich, also auch Keycloak ist keine technische Story, einen Keycloak anzubinden.
Nein, das nicht, aber es hieß halt dann, dass wir halt Authentifizierung einbauen sollen. Und das hat länger gedauert. Und wir haben halt einen Keycloak halt. Und dann war der halt gewesen und dann stand halt irgendwo in der Folie ein Keycloak und das kam halt. Dann muss man den Leuten heute erklären, was ein Keycloak halt ist, ja. Und da habe ich halt das halt, okay, wenn man das nicht tut oder halt, welche Konsequenzen das hat und wenn wir das halt sowas wie ein Keycloak einführen, warum das halt für unseren Fall ganz gut ist. Und ich bin der Meinung, derjenige, der die Musik bezahlt, sollte auch verstehen, was da gespielt wird.
Ja, vielleicht ist das bei Keycloak, ja.
Oder habe ich ein super Beispiel rausgesucht, ne?
Ja, es ist halt bei Keyclock leichter als bei Java Update. Wobei auch Java Update kannst du natürlich eine Management erklären, wenn du sagst, oh, wir sind hier noch auf Java 6 gewesen, das kostet uns echt viel Geld. Lass uns doch mal lieber auf Java 8 gehen. Dann kostet es uns immer noch Geld, aber wir finden noch Entwickler, die für uns arbeiten.
Ja, aber gerade die Dependency-Geschichte, das sollte eigentlich gut wegautomatisierbar sein, dass man sowas nicht erwähnen muss. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge.
Für die letzte Folge. Aber kommen wir zurück, also gute Sprint-Review, um da nochmal zurückzukommen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, man sollte zumindest mal versuchen, die technischen Sachen da rauszuhalten. Es gibt Ausnahmen, ja, kann man drüber diskutieren, aber man kann sie auch oft weglassen. Ne? Oder naja, man findet auch oft einen fachlichen Wert für eine technische Änderung. Und ein gutes Sprint-Review ist für mich, wenn ich eine Geschichte erzählen kann. Wenn ich sagen kann, hey, ich als Nutzer konnte das bis jetzt nicht, jetzt kann ich was Neues, nämlich das und das. Ja, ich kann mich jetzt nämlich einloggen und ich sehe im Vergleich zu vor 2 Wochen nicht alle Routen, sondern wirklich nur noch die Routen, die Bob sehen darf. Und das ist ein toller Gewinn, weil wir dadurch jetzt ein bisschen feiner steuern können und Premium-Bereiche, also keine Ahnung, Business Value XY. Und
muss man dann vielleicht auch noch unterscheiden, ob du eher so Richtung Produktentwicklung bist und eher technisch unterwegs bist? Also technisch im Sinne von, so ein Infrastruktur-Team, ne? Die nur mit Kubernetes-Gedöns halt machen. Da ist fachlich da eine gute Story hinzukriegen, wird schwierig.
Ich glaube, da kann man auch in die Richtung arbeiten, um zu erklären, okay, wir stellen jetzt die Login-Lösung für alle Teams bereit in der AWS, weil wir jetzt hierfür Ansible-Skripte oder Terraform-Files geschrieben haben, die das Teams erlauben, einen Service bei uns zu deployen, der das kann.
Gut, aber das ist Technik.
Ja, aber du hast ja auch keine fachlichen Kunden in dem Falle. Als Infrastrukturteam hast du ja nicht, dass der Endkunde bei dir unbedingt auf dem Kubernetes will. Also außer du und dein Produkt ist Kubernetes.
Ja, genau. Aber auf das wollte ich hinaus. Also du musst halt gucken, immer noch gucken, was deine Kundschaft ist. Und wenn deine Kundschaft eher technisch ist, dann kannst du auch das, also ich bin bei dir, du musst eine Geschichte erzählen können. Die kann aber auch Technik sein können, je nach Kunden.
Okay, dann formuliere ich es anders. Bei einem reinen Produktteam würde ich sagen, sollten die technischen Themen nicht die Überhand haben.
Ja.
Also wenn man von seinem coolen Refactoring-Sprint erzählen will.
Nein, ich will, da machst du echt ein Fass auf mit dem Refactoring-Sprint.
Also ich kürze das Thema ganz schnell ab. Macht, es gibt keinen einzigen Grund für einen Refactoring-Sprint. Punkt. Damit ist das Thema jetzt beendet für Ready for Review.
Okay, gut, check.
Also, gibt es einfach nicht. Nein, auch wenn jetzt einer der Hörer sagt, aber nein.
Nein.
Überzeugt mich, ja.
Dann, wenn ihr eine gute Begründung schreibt, dann seid ihr eingeladen.
Genau, übers Kontaktformular aber am besten. Genau. Das inzwischen ankommt, also das war jetzt kein...
Das stimmt.
Genau. Der Refactoring Sprint, die Folge.
Okay, aber das heißt, wenn du ein Refactoring Sprint Review machst, dann ist die Ursache für das Problem schon am Anfang, weil ihr einen Refactoring Sprint gemacht habt.
Die ist ganz woanders, nämlich wieder beim Mindset und
so. Oh Mann. Das ist die Folge sowieso.
Genau. Aber ich möchte noch ein bisschen über gute Pull Requests, die ganzen. Gute Sprint Reviews, Entschuldigung. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, so ein bisschen, also ich fand es immer wichtig, auch einen Blick ein bisschen auf die Velocity zu geben, auch dem Team, auch den Stakeholdern so ein bisschen zu zeigen, wie arbeiten wir denn gerade, was haben wir uns vorgenommen, wie viel davon haben wir geschafft. Ich finde wichtig, auch ein bisschen drauf zu gucken, was wollen wir als nächstes machen. Ne, habe ich jetzt erst zuletzt bei einem PO gesehen, der dann auch noch so Short-Term- und Mid-Term-Ziele immer gepräsentiert hat. Um so ein bisschen auch die Diskussion mit der weil das ist ja das Spannende, also in einem gut laufenden Team, wenn ich den Fachbereich mit in die Gespräche reinbringe und das Wissen abgreifen kann, ist ein Review richtig, richtig gut, weil ich bekomme ja Feedback zu dem, was ich gemacht habe und im Idealfall bekomme ich Input, was ich direkt als nächstes mache.
Gut, aber was heißt dann von Sprint-Reviews, wo die Teams sich gegenseitig die Sachen vorstellen und kein Fachbereich, also es sind fachliche Sachen, aber kein Fachbereich ist dabei.
Warum nicht?
Aus
also,
Gründen.
Dass die Teams, also, dass aus anderen Teams Leute in einem Review sind, finde ich sehr wertvoll. Das sollte man machen. Man sollte das fest einplanen, dass Leute nicht nur POs, sondern auch Entwickler in anderen Teams sind und zugucken, damit sie mitbekommen, was passiert bei den anderen Teams, hängt ein bisschen davon natürlich auch ab, wenn es überhaupt gar nichts miteinander zu tun hat, ja, dann bringt es vielleicht nichts. Aber wenn man schon so ein paar Schnittmengen hat, sollte man da so ein bisschen, und meistens ist das ja bei Firmen so, dass man diesen Überblick hat. Ich frage mich, warum sollte man auf die Fachabteilung, das ist ja, also die Fachabteilung ist ja die, die am Ende, jetzt übertreibe ich ein bisschen, am besten applaudiert, wie toll der Sprint war und wie cool es ist, dass dieses Feature da ist. Weil wenn du dann auf einmal hörst, boah Sandra, das Feature, was ihr jetzt gebaut habt, mega gut, wir glauben, wir machen dadurch so und so viel mehr Umsatz und das löst die und die Probleme, vielen Dank, super gut, dann bist du ja noch motivierter, das weiterzumachen. Und wenn dann die Fachabteilung sagt, ach so, und wenn du jetzt noch das und das baust, dann hätten wir noch mehr, dann hast du auch als Entwickler ein viel besseres Verständnis dafür, was als nächstes kommt und warum das wichtig ist. Und mir schließt sich nicht, warum ich auf Fachabteilung verzichten sollte.
Ja, weil sie das vorher ja schon mit dem PO gesprochen haben. Also ich bin jetzt bewusst hier...
Ja, ich weiß, ja genau, dann würde ich dem PO sagen, tut mir leid, sie bekommen mir leider nicht das Ready-for-Review-Siegel für gute Sprint-Reviews, weil das ist ja wie ein schlechter Spoiler. Ich setze mich auch nicht vors Kino und sage allen, übrigens Darth Vader, ja, ist der Vater von Luke Skywalker. Entschuldigung für die, die es nicht wussten. Batman ist Bruce Wayne. Ja, das kann ich halt, dann ist es, dass sie miteinander reden, ist ja gut. Und dass sie sich austauschen und der PO ein bisschen vorarbeiten kann, ist ja super. Wobei ich momentan so ein bisschen überlege, ist es nicht sogar viel cooler, wenn du das Sprint-Review-Feedback direkt in den nächsten Sprint, um das nächste Increment zu entwickeln? Das wäre auch cool, aber das schafft der PO in so kurzer Zeit nicht.
Ja, aber meistens ist ja Sprint-Review, Retro und dann kommt Planning, ne?
Genau, halbe Stunde Review, dann Viertelstunde Retro mit Kaffeepause. Und Planning, ja, das Board. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe den Sprint auch schon mal gestartet, da könnt ihr direkt anfangen zu entwickeln.
Genau.
Ja.
Sehr effizient.
Sehr effizient, genau.
Können wir einfach mal die Meetings dann komplett weglassen?
Nee, die müssen ja da sein.
Also, warum?
Der Scrum Master kostet Geld.
Okay.
Uiuiuiuiui. Da ist echt kein Alkohol drin, ne? Also, okay. Ja.
Ich mache mir Sorgen, dich gleich noch Auto fahren zu lassen.
Was soll das denn heißen?
Naja, ist gut.
Ja, aber ich meine, wie gesagt, dafür ist ein Sprint-Review da. Ja. Es geht darum, das Team hat die Aufgabe, dem Fachbereich zu zeigen und zu erklären, hey, das ist das, was wir geschafft haben. Ist das nicht cool? Und der Fachbereich kann das anerkennen und auch Feedback geben und dem Team darüber besser erklären, welchen Mehrwert es bringt oder welche Änderungen sie noch brauchen oder was ein cooler nächster Schritt für sie wäre, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. Weil da spricht man mit den Leuten, die damit im Idealfall arbeiten oder die mit Kunden Kontakt haben und das beurteilen können, wo es als nächstes hingeht.
Deine Frage, hast du solche Sprint-Reviews mitbekommen?
Ja, habe ich auch schon mitbekommen. Es ist was anderes. Also ich habe sie sehr oft nicht mitbekommen, aber ich habe sie mitbekommen und ich bin so begeistert davon und bin so euphorisch Gin trinkend davon im Erzählen, weil du merkst, dass es die Entwickler anders motiviert. In der Sekunde, wo du sagst, hey, das will doch der Fachbereich genauso haben, ich baue das jetzt noch, lass uns die Story noch reinnehmen. Ne? Es ist nur eine Kleinigkeit, das können wir noch so und so machen. Das ist das Coole und das ist ja das, was ich an Agilität so toll finde, warum ich Sachen lieber am Anfang einfacher, ne, und simpler gestalte, weil ich das Feedback dann bekomme und dann kann ich aus was Einfachem was Vernünftiges bauen mit der Zeit. Ne, und ich denke, du kennst das genauso, wenn du das Feedback bekommst, dass das gut ist, was du machst und das hilft Leuten, dann macht es viel mehr Spaß, daran weiterzuarbeiten und Zeit rein zu investieren. Du hast auch eine andere Motivation, gute Qualität zu liefern.
Ja, aber das bei mir, also ich versuche auch erstmal, wenn ich nicht weiß, ob das in die richtige Richtung geht, so sage ich auch, lass doch so minimal wie möglich zu lösen, um das eigentliche Problem erstmal zu lösen. Und feststellen halt, okay, das ist das, wo in welche Richtung geht, da bauen wir es halt weiter aus. Das war halt um Prototypen, also eigentlich war die Zielarchitektur Kubernetes, aber wir hatten einen Container gehabt. Also gut, man könnte künftig auch zwei Container daraus machen, aber wie gesagt, um nur zu zeigen, der Fachlichkeit, dass wir Daten von A nach B schieben können, dann können wir alles in einen Container halt reinpacken, das auf einen Container-Service in Azure deployen und gut ist. Da haben wir die Anforderungen erfüllt. Und das kostet uns weniger Zeit, als so jetzt nochmal Kubernetes aufzusetzen.
Ja, genau. Also das ist, ja. Und das ist dieses, ich mache jetzt nicht das ganz große Fass auf. Ich hatte schon eine ganz große Fass, aber das
kannst du anteasern.
ich glaube, dass diese, dass, also ich würde sogar sowieso so weit gehen, dass die meisten Teams nicht wirklich agil sind,
ja, das
weil man schon eine Architektur fertig hat und das, keine Ahnung, was alles aufgebaut und studiert ist. Die Kunst ist es, was Einfaches zu bauen, die Kunst ist es, Code zu bauen, den ich auch wegwerfen kann. Das heißt nicht, dass er ungetestet ist oder so oder schlechte Qualität hat, sondern einfach, dass ich nicht diese emotionale Bindung zu Code habe und der darf auf keinen Fall gelöscht werden, weil das das Allercoolste ist, was mir in dieser Sekunde eingefallen ist.
Also der schönste Moment eines Entwicklers ist, wenn man Code löschen darf.
Habe ich schon mal vom Code archivieren erzählt?
Nein.
In einem Projekt, in dem ich gewesen bin, haben wir sehr viel Code gelöscht. Ich habe in dem Projekt wahrscheinlich, also auf jeden Fall fünfstellig mehr Zeilen Code gelöscht, als ich geschrieben habe. Über einen längeren Zeitraum von über einem Jahr, ne? Und dann hatten wir die Präsentation mit Management und haben denen gesagt, hey, wir haben das und das umgebaut und darüber konnten wir, also bei dieser Präsentation waren so 25.000 Zeilen Code löschen. Und dann kam die Aussage, aber für den Code, der haben wir doch Geld bezahlt. Das kam wirklich. Und dann habe ich gesagt, naja, wir haben ihn eigentlich auch nicht gelöscht, den Code. Wir haben ihn nur archiviert. Wir können ihn jederzeit wiederholen.
In your face.
Wirklich?
Ja.
Und danach hieß es immer, wir löschen Code nicht, wir archivieren ihn.
Ja, okay. Ja. Ja, du hast ja, technisch gesehen hast du ja recht.
Ja, natürlich, ich verliere doch meine Kunden nicht an.
Nein, um Gottes Willen, niemals.
Eben, ja.
Obwohl, böse Zungen behaupten ja mal, wir Consultant erzählen und das, was die Kunden hören wollen. Aber du bist ja kein Consultant mehr.
Ich wollte gerade sagen, ne? Das ändert sich dir, der Blick auf Consultant ändert sich, sobald man...
Genau, sobald man auf der anderen Seite...
Ach ja.
Ja.
Wie sind wir jetzt denn von guten Sprint-Reviews?
Vom Consulting bekommen. Obwohl, ich glaube, viele hassen mich, weil ich sage immer trotzdem, was ich so denke. Aber ich sage, ich habe es euch gesagt, aber ich mache natürlich auch das anders, wie ihr es anders haben wollt.
Ja.
Und dann kommt der Moment, I told you so. Da trinke ich meinen Gin drauf.
Ja, cheers.
Ja. So. Gute,
du musst gleich auch mal anfangen, dass du dir so Umschläge mitholst und dann auf Zettel Sachen schreibst, die passieren werden und dann
ja, genau.
Siegel drauf und dann, okay, hier ist der Umschlag, den dürft ihr dann und dann öffnen. Ja,
ja, so manche Pattern wiederholen sich irgendwie. Das ist so.
Es sind ja auch die Diskussionen immer wieder. Wir müssen jetzt keine Lösung haben, aber warum diskutieren wir die ganze Zeit über PRs wegen versus Trunk-Based? Warum diskutieren wir immer drüber, dass man Tests schreiben muss?
Vor ein paar Jahren war es total in, über Formatierungsregeln zu diskutieren. Ja. Das Problem ist, ich war jung und dumm und bin auf die Diskussion jedes Mal reingefallen. Und mittlerweile sage ich, mir scheißegal, gib mir dein Formatar und gut ist.
Das muss ich sagen, das ist in der JavaScript- und TypeScript-Welt mit Prettier so genial gelöst. Ich weiß, erwähne es nochmal, ich glaube, du kennst Prettier, aber ich habe letztens auch eine Twitter-Diskussion mitbekommen, wo ein paar Java-Leute das gar nicht so kannten. Prettier hat in der kompletten JavaScript-Welt, würde ich jetzt mal sagen, einen Großteil der Diskussion beendet, was Formatierung angeht. Weil Prettier einfach ein Tool ist, das formatiert dir deinen Code nach Standard. Du kannst das ändern. Das war meiner Meinung nach die schlechteste Änderung, die sie gemacht haben, dass sie Optionen eingebaut haben. Und in guten Projekten, ja, und ich weiß, da kann man auch drüber diskutieren, aber ich fand die Lösung einfach gut. Installierst du dir ein Gituk und am Ende läuft dieser Prettier einfach mal drüber und formatiert deine kompletten Code. Oder die Codeänderung, je nachdem, wie du es einstellst. Also normal ist natürlich die Codeänderung, der Rest müsste ja formatiert sein. Keine Diskussion mehr. Du kannst deinen Code speichern, formatieren bei dir lokal, wie du willst. Ja, aber im Repository wird er immer mit dem gleichen Formatter formatiert. Und das, finde ich, ist echt ein super tolles Tool.
Ich glaube, Go hat das sogar in den Compiler eingebaut, ne?
Go-Format, ja.
Ja. Das, gut, aber mit PR und Trunk-Based, ich erzähle ja nur, was meine Vorliebe halt ist. Klar, jetzt im Projekt haben wir zum Beispiel Merge-Request oder Pull-Request. Ich diskutiere das einfach auch nicht, sondern ich mache einfach halt, ne? Und wenn dann Diskussionen wieder hochkochen halt, dann habe ich in den Merge-Krieg halt jetzt verloren, dann habe ich nur Schulterzucken übrig und Judas, weil ich keine Lust mehr habe auf diese Diskussion, ja.
Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man mit SVN, und da gab es noch schlimmere Zeiten davor.
Stimmt, mit SVN gab es keine Merch-Request.
Nee. Das kann man auch so formulieren, ja, aber...
Hey, kannst du sagen, was du willst, aber es gab keine Merch-Request. Aber dafür gab es Patch-Files. Ich weiß nicht, ob das besser ist.
Ja, das ist...
Ja. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man, es war schon Jira, aber du hast dann an dein Jira-Ticket einen Patch-File drangehangen, um halt einen Pull-Request zu machen.
Ja, das habe ich auch noch erlebt, ja.
Oma Sandra erzählt vom Krieg. Damals.
Ich kenne Zeiten, wo man Libraries in den Library-Ordner reinkopieren musste und ich habe selber schon mit FTP mich auf Server verbunden und Libraries in einen Library-Ordner reingeschoben. Bam.
Also das musste ich nicht machen. Ich hatte das Glück, auch gleich mit Maven anfangen zu dürfen.
Maven, als ich Maven gelernt habe.
Okay, wir schweifen ab, aber das ist eine wunderbare Überleitung zu Junior versus Senior. Also der Junior Daniel hat noch mit Lips per SFTP auf den Server rübergeschoben.
Ich weiß gar nicht, ob es SFTP war, da will ich gar nicht in die Diskussion starten. Was? Der Junior, ja.
Ja.
Das waren spannende Zeiten. Das war anders, ja.
Da fragen wir, würdest du dich jetzt heute als Senior bezeichnen oder immer noch als Junior?
Naja, die Herausforderung, die Sache ist ja die, sobald, je mehr, genau, no. Je mehr du lernst oder glaubst zu lernen, ich sag besser glaubst zu lernen, desto mehr weißt du ja auch Dinge, die du noch nicht weißt.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube, dass das Problem vielleicht eher als Junior ist, dass man glaubt, dass man so viele Dinge schon weiß.
Aber ist das nicht dieser Dunkingham-Krüger-Effekt?
Der was heißt?
Ja, also, oh, okay. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, und zwar, wenn du ganz am Anfang weißt du halt, dass du nichts weißt und dann fängst du lernen und in einer bestimmten Phase denkst du, okay, jetzt hast du alles überblickt, obwohl du es noch nicht überblickt hast und fühlst dich echt wie der tollste Held und das ist wohl dieser Dunning-Krüger-Effekt. Und dann, manche können schaffen, es wieder rauszukommen und schämen sich dann dafür, weil die dann merken, auch dann in diese Phase kommen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Manche bleiben aber da halt und sind dann halt da die Blender, weil die halt gefährliches Halbwissen haben. Boah, ich muss das nachher nochmal gucken, ob ich das jetzt richtig erklärt habe.
Ansonsten verlinken wir es nochmal richtig in den Shownotes.
Genau. Genau.
Das ist immer mein Hinweis an Zukunft, Sandra, die Folge nochmal hört. Hallo. Sei doch so lieb und guck das nochmal nach.
Genau. Und schreib einen langen Entschuldigungstext in den Shownotes, wenn es falsch erklärt.
Genau. Ja, aber das ist also, ich mag diese Bezeichnung Junior und Senior nicht. Ich finde die in den meisten Fällen super unpassend, weil wenn ich morgen bei dir im Projekt bin ich wahrscheinlich automatisch in den ersten Tagen oder auch Wochen ein Junior, weil ich noch gar nicht alles kenne. Ich kenne die Firma noch nicht, das Team noch nicht. Also ich habe da schon, ne, ich kenne die Fachlichkeit noch nicht, die ganzen Code-Regeln und alles nicht. Ich habe vielleicht, ist die Anforderung an mich, dass ich schneller da reinkomme, aber eigentlich bin ich erstmal keine Hilfe. Ne, im Idealfall werde ich schnell eine Hilfe. Und im Idealfall hast du so diese ein, zwei Punkte, wo du relativ schnell schon dem Team deinen Wert zeigen kannst. Aber dann ist irgendwie jeder mal ein Junior.
Ja, oder wenn du, also ich fühle mich immer wie juniorig, wenn ich Frontend machen muss.
Ja, aber auf der anderen Seite, du hast ja trotzdem ein Auge für Codequalität und für Code oder du siehst Code, wo du sagst, das sieht komisch oder kompliziert aus, kann man das, oder wenn du nur die Frage stellst, kann man das nicht einfacher machen? Also es ist ja auch manchmal, dass du einfach auf eine Struktur guckst und sagst, das sieht falsch aus. Ja.
Aber ist das nicht eher Berufserfahrung als eher, dass du Junior oder Senior bist?
Was ist Junior oder Senior dann, wenn nicht Berufserfahrung?
Das ist die Frage.
Ja.
Also das ist halt, das ist eine gute Frage. Ist damit Berufserfahrung? Aber ich kann auch 20 Jahre Berufserfahrung haben und dann halt ein komplett neues Ökosystem wandeln.
Bist du dann Junior oder Senior?
Ich würde sagen, ich bin dann Junior.
Da würde ich widersprechen. Also die Frage ist halt, ich habe schon an solchen Konzepten mitgeschrieben, wo diese Positionen beschrieben wurden. Und ich finde es unglaublich schwierig, weil du hast Leute, die das sehr technisch betrachten. Mhm. Und die sagen, ja, der Junior-Entwickler kennt nur eine IDE mit einer Programmiersprache, der Senior mehrere IDEs mit mehreren Programmiersprachen. Wo ich mich frage, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel IntelliJ nutze und ich komme damit klar und es tut alles, was ich will, warum soll ich jetzt, um Senior zu sein, noch zwei andere IDEs lernen? Ne? Oder habe ich auch schon gelesen, der Senior-Entwickler kennt viele Tastenkürzel in der IDE.
Oh mein Gott.
Ja, ich will ich gar nicht wertend. Also, ja. Das kann man schon sagen. Vielleicht ist jemand eher, gibt es viele Senioren, die viele Kürzel kennen, weil sie schon lange damit arbeiten. Aber wenn ich einen Senior habe, der alles mit der Maus klickt, aber der liefert mir Top-Code, der top getestet und dokumentiert ist, ja, und der nimmt das Team mit und unterrichtet die anderen, wie man so arbeitet, aber der nimmt halt keine Tastaturkürzel, weil er halt immer mit der Maus klickt. Ist er deshalb ein Junior oder kein Senior?
Ja.
Ne? Und ich finde, diese Kriterien zu identifizieren, dass man sagt, man ist Junior oder Senior, das ist sehr, sehr schwammig.
Naja, Berufserfahrung, aber ich habe auch gemerkt, jemand kann 20 Jahre entwickeln, aber immer nur halt in seiner Bubble gelebt haben und sich nicht weiterentwickelt haben, dann ist er 20 Jahre ein Junior gewesen.
Ja, und es ist noch schlimmer, es wird immer schwieriger, den da rauszukriegen. Ne? Ja. Also vor allem, wenn es jemand ist, der, sagen wir mal, du hast so eine komplett schreckliche Java 5-Umgebung und da ist einer schon seit 7 Jahren, keiner wusste, dass der lebt, nee, keine Ahnung, keiner kannte den wirklich. Und der entwickelt da so vor sich hin, fällt nicht positiv auf, fällt nicht negativ auf.
Aber bis zur Rente schafft er das.
Ja, natürlich, das geht immer, aber ist es ein Junior? Nein. Ist es ein Senior?
Auch nicht.
Ne? Und was bringen einem diese Titel? Also klar, spielt mit Gehalt, spielt eine Rolle. Ne? Also du willst irgendein Label, irgendeinen Aufkleber willst du auf Personen setzen können, um da eine Gehaltsklasse irgendwie verargumentieren zu können.
Okay, und dann sind wir wieder beim Architekten. Dann ist Architekt höher als ein Senior, weil er dann mehr Kohle abgreifen kann. Du hast recht, es ist halt immer mit diesem Label Gehalt zu tun. Deswegen, oder mit Karriereschritten, Anführungsstrichen.
Ja, wobei sich da die Frage stellt, muss ich diese Karriere machen? Also, wenn alle Entwickler irgendwann Architekt sind.
Ja, das ist natürlich, aber das deswegen, das ist dieselbe Diskussion, wenn du mehr Geld verdienen willst, musst du halt in Personalverantwortung gehen, das ist genauso beschissen.
Natürlich.
Aber ich glaube, unsere Industrie ist sie da schon am Bewegen, weil sie halt neue Rollen halt definiert. Also Principles.
Aber Principle, also ich finde, also diese Einführung von Principle fand ich, ja, also ich habe mich auch, oder ich durfte auch mich selber schon Principle nennen, das hat beim Consulting aber einen anderen Hintergrund, ja. Ne? Es ist nur so, ich brauche nochmal ein Label, ich will nochmal mehr Geld als ein Senior, weil ich festgestellt habe, hier sind zu viele Senioren. weil was,
naja,
ist
jetzt ein Principle? Ja, also, aber, ja gut,
ich habe mal gehört, ein Senior leitet Junioren an. Und ein Principal leitet Senioren an.
Okay, aber das ist wahrscheinlich wieder Definitionssache von einer Firma.
Ja.
Also ich kenne Principal in den Firmen, wo ich unterwegs war. Und also, wo sie so eine Fachkarriere, die haben auch irgendwann bemerkt, okay, nicht der kann Personal, weil es ist halt eine Naturgesetz halt. Die Posten für Personalverantwortung sind halt weniger und nicht jeder eignet sich dafür, beziehungsweise nicht jeder möchte das, aber viele fühlen sich gezwungen, diese Personalkarriere zu machen, weil sie mehr Kohle kriegen wollen. Also haben wir gesagt, okay, da brauchen wir ein anderes. Da haben sie Fachkarriere. Und Principal war jemand gewesen, der halt ein technologisches Thema halt in der Firma halt vorangepusht hat. Ich glaube, das gibt auch in anderen Firmen, die nennen das vielleicht einfach eine Liste oder sowas, der dann halt das Thema, keine Ahnung, Datenbanken oder wie auch immer, Infrastruktur halt dann gepusht hat, ja. Und der Ansprechpartner halt war, wenn es um halt technologische Geschichten war. Ich glaube, in Consulting ist es auch eher mit Marketing und mit Sales halt mehr zu tun, ne?
Ja.
Ja, das ist halt dann auch kontextbezogen. Ja, im Endeffekt, Titel sind Schall und Rauch. Das finde ich cool, als Freiberufler, ich nehme mich einfach nur Softwareentwickler und gibt es.
Warum nennst du dich nicht Software Craftsman? Nennst du dich nicht Software Craftsman?
Nein.
Ach so, wegen
Geld? Nein, auch nicht.
Geld? Auch nicht?
Nee. Noch nicht. Bei mir steht halt, in meinen Kurzbios steht immer Softwareentwickler und IT-Berater.
Ich habe den Text ja auch bei mir nochmal geändert. Ich glaube, ich habe Software Craftsman oder Software Crafter geschrieben. Ich bin mir sicher, ich wechsle immer zwischen den beiden.
Ja.
Weil ich finde, das ist für mich eine bessere Bezeichnung. Also, weil ich sehe mich nicht als Junior oder Senior. Also, ich bin gerne mal Junior und
ja, also, aber juniorisch, du hast schon recht, ich gebe mittlerweile neue Sachen anders an als mit Anfang 20, natürlich. Wahrscheinlich, wenn man so gewisse wenn man es schon öfters gemacht hat, das kann natürlich sein.
Aber jetzt nehmen wir mal, du hast da diesen Junior-Entwickler in Anführungszeichen, ja, bei dir im Team. Aber der ist super gut mit dem Frontend-Zeugs. Und immer, wenn du ein Frontend-Problem hast, kannst du zu dem gehen und der erklärt dir das und macht das mit dir zusammen.
Ja, das ist halt... Das ist,
ja.
Ja, genau, das ist halt also, ja so, ich würde ihn nicht als Junior bezeichnen, oder sie.
Stimmt, kann ja, das
war ja, alles gut, ja. Nee, ja, alles gut. Deswegen ist, das ist halt unheimlich schwierig. Du merkst aber auch schon, wenn jemand ein Ökosystem wechselt, ja, dass er viele Sachen schneller drin ist, als wenn du jemanden direkt von der Uni halt, weil die auch die Konzepte so, sich ähneln, ne? Also dann auch einen Junior zu nennen. Ich glaube, wir einigen uns darauf, dass eigentlich diese Titel Junior und Senior einfach für den Film Popo sind.
Und Principal ist recht.
Ja.
Ja. Sucht euch einen anderen Titel. Braucht das nicht. Ja.
Ja gut, aber gut, aber so. Ja, auf meiner Visitenkarte steht zum Beispiel Diplom-Informatiker bei mir drauf. Ja, also es gibt sogar Firmen, wo du den Titel dir selber aussuchen kannst.
Ja, das ist ja, dann, ja, kannst du auch machen, ja. Hat, war ja, bei der Konzentrik war das auch so, konntest auch drauf schreiben, was du wolltest. Also es wurde ein bisschen, also damals wurde noch so ein bisschen geguckt, ne? Also CTO wollten sie mich nicht drauf schreiben. Also,
nein, versucht, was aber, denn? Ja. Ich nicht? Nee. CDO hättest du schreiben können.
Ja.
MC in the house. MC ja. Software. In der Zwischenzeit, wo der Daniel sich sein Getränk da mixt, am 22.04. ab 19 Uhr gibt es wieder ein Ready for Review Review im Discord bei uns. Die Möglichkeit, mit uns zu plauschen bei einem Kaltgetränk oder Warmgetränk eurer Wahl. Und der ganze Sache ein bisschen Schutz zuzugeben, würden wir durch die Folgen gehen. Ab Folge 16 haben wir gesagt. Wir haben das einmal Timebox eine Stunde, aber wir haben auch schon gelernt, Timebox ist bei uns Schall und Rauch. Und ja, da habt ihr die Möglichkeit, mit uns ein bisschen zu plauschen. Wir sind auf jeden Fall eine Stunde da und eventuell länger. Aber da könnt ihr natürlich dann ohne uns dann auch weiter quatschen.
Genau.
So, Gin Tonic ist eingeführt, ja?
Genau, und du hast wieder
ja, also ich bin der Bitterlemm, aber ich finde, es schmeckt voll lecker. Also nochmal Nora.
Ja, sehr, sehr lecker. Vielen
Dank. Nochmal Nora, du weißt schon, dass du jetzt hier, du bist der Grund, dass wir uns mal getroffen haben, um zusammen Gin zu trinken.
Das stimmt. Getroffen haben wir uns ja schon vorher, ein paar Mal.
Ja, aber nicht so Folge aufnehmen.
Das stimmt, ja.
Das meinte ich ja.
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 Aber wir werden auch weiter Remote-Folgen machen, nicht wie andere Podcasts, wo es dann irgendwann, also ja, wir stimmt. Schaffen das auch weiterhin remote. Aber es ist schon, ja. Ich kann verstehen, warum man das so macht. Das ist schon sehr lustig.
Ja, das stimmt, weil man hatte die Reaktion des anderen. Vielleicht müssen wir demnächst die Kamera einfach mal anschalten.
Ja.
Obwohl, egal, ein anderes Thema. So, kommen wir zu der Sandra-Spalte. Jetzt nenne ich sie schon selber Sandra-Spalte. So, und zwar Konsum, Spiele, Serie, Bücher und viele andere Dinge.
Ja.
Egal, auf jeden Fall. Apps haben wir noch gehabt, Online-Shops.
Services
hatten
wir drin. Ja, alles, was man kaufen
alles,
kann.
Alles, was man für Geld kriegen kann.
Ja.
Ja, und ich mache den Anfang. Und zwar empfehle ich Batman Ninja auf Netflix. Das ist eine animierte Batman-Film, der aber im Style vom japanischen Comics ist. Oder zumindest vom Zeichenstil ist. Und von der Story her fand ich, also ich will nicht so viel spoilern, aber wer sich schon mal japanische Filme angesehen hat, da gibt es viele Parallelen dazu.
Ja.
Du hast ihn auch gesehen.
Ich habe ihn auch gesehen, ist also im Anime-Style.
Ja.
Ne?
Ja, ich weiß nicht, ob das Anime war.
Doch, es gibt einen Anime-Style. Also ich bin jetzt, also bei Mangas gibt es ja verschiedene ja. Zielgruppen und ich komme nicht auf die Namen. Also ich weiß ein paar von denen, aber das ist sehr real gezeichnet, also es ist nicht irgendwie mit großen Augen oder irgendwie ja. Quietschebunt oder sowas, sondern ich sag mal eher härtere Linien.
Genau, und, härtere Linien, würde ich sagen.
Es hat auf jeden Fall sehr deutliche optische und auch inhaltliche Anleihen an diesen Stories.
Die Farben fand ich auch jetzt sehr klassisch gehalten, nicht so poppig bunt.
Grüße Batman.
Ja, du kannst auch Batman poppig bunt machen.
Ah, dann ist es nicht mehr Batman. Hast du den schon mal in Pink rumfliegen sehen?
Nein, aber hast du diesen einen Film gesehen mit dem aus den 90ern mit dem Joker und mit dem Two-Face. Oh, wie hieß der jetzt?
Das ist Riddler und Two-Face.
Ja, Riddler.
Du meinst Batman Forever.
Ja, genau, Batman Forever. Der war doch bunt.
Aber Batman selber nicht.
Nein, aber ich meine diese, ja, Batman nicht. Nein, aber ich meine den Film Batman.
Ja, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht unbedingt der allerbeste Batman-Film.
Also als Kind fand ich ihn toll.
Als Kind fand ich ihn auch super, ja, das weiß ich noch. Aber heute würde ich sagen, da steht man ja, es ist das Düstere ist ja da.
Ja, schon, aber weißt du, welcher Batman auch noch bunt war? Diese Batman-Serie aus den 60ern.
Der war schwarz und grau.
Nein!
Wo war der denn bunt?
Der war bunt. Der war so lila. Ich such dir den mal raus.
Ach, da gibt's irgendwas. Ja, es gibt da eine, wo da irgendwas gefärbt wurde. Ja, ich weiß, was du meinst.
Nicht gefärbt. Der war bunt.
Der also war lila war nur das Batgirl. Er selber war schwarz und grau.
Der war, ich meine, der Film an sich war bunt. Der war knallige Farben.
Ja, ja, okay, ja.
Also die Kostüme seiner Gegner waren bunt. Knallig bunt.
Ja gut, das ist ja schon öfter so, aber Batman selber ist nicht bunt.
Ja, aber ich rede ja immer vom Film Batman und nicht von der so. Person Batman. Ja, ja okay. Oh, gut. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist, dass Batman Ninja von der Farbgebung des Filmes und nicht vom Batman selber, sondern des Filmes, auch eher dezent ist.
Ja. Weißt du, wer weder bunt noch schwarz ist?
Jetzt bin ich mal gespannt.
Moon Knight. Das ist nämlich meine Empfehlung für die Konsumspalte, ja. Das ist nämlich bei Disney Plus gestartet. Ich hätte heute schon die zweite Folge gucken können. Ich habe aber nur die erste Folge geguckt und das ist für mich eine sehr gute Marvel-Serie. Also wenn ihr Disney Plus habt, solltet ihr euch das mal angucken. Ist etwas düsterer. Ganz leichte Horror-Vibes, würde ich sagen. Aber ganz leicht, also kann man problemlos auch abends gucken, wenn man da sonst empfindlicher ist. Und thematisiert sehr gut, dass der Hauptdarsteller da ein kleines Persönlichkeitsproblem hat.
Für die Leute, die jetzt nicht im Marvel-Universum zu Hause sind?
Oh je, aber da müsste ich ja spoilern für die Serie.
Okay, dann lassen wir es.
Ja.
Okay, gut. Ja. Dann muss mir nachher mal erzählen. Ja, aber Batman will uns nicht loslassen.
Genau.
Oh. Und zwar, ich habe die große Ehre gehabt, Black Label Batman zu lesen. Und zwar der Batman, The Dark Knight. Ja, das ist, glaube ich, eine abgeschlossene Serie.
Das Batman heißt The Dark Knight Returns.
Dark Knight Returns. Nee, heißt nicht nur The Dark Knight? Oder ist das noch was Eigenes?
Also Dark Knight ist ja sein Titel quasi und Dark Knight Returns heißt die Serie. Das ist, ja.
Ja, okay.
Du, es liegt da.
Ja.
Die Rückkehr des dunklen Ritters.
Ah, okay, The Dark Knight. Okay, gut. Ja. Dark Knight Returns. So. Ja. Man, auf jeden Fall aus den 80ern war sehr schön zu lesen. Man, vom Zeichenstil her, es war anders, als die anderen Batman sich gelesen hatte.
Einfach, würde ich sagen, ne? Und sehr grob.
Genau, ja. Und du merkst halt, dass er aus den 80ern ist. Von der Hintergrund von, also, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber da kommen halt viele Nachrichten, also viele Szenen, wo Nachrichtensprecher ist und so ein bisschen über Weltgeschehen redet. Und da merkst du halt, okay, das sind die Vibes aus den 80ern.
Ja, genau.
Mit Kalter Krieg und kurz vor Atomkrieg und solche Sachen. Also merkt man schon diesen Einschlag aus den 80ern. Der Daniel hat mir auch die Vorgeschichte dazu gegeben und die Nachgeschichte von Teil.
Die beide aber danach rauskamen. Also man muss dazu sagen, das ist einer der, also es ist eine der Geschichten von Batman. Deshalb passt Dark, also das ist halt eine von den Batman-Geschichten, die diese Figur so definiert hat. Also dieses extrem dunkle, das so rauszuarbeiten, das kam primär mit diesen Bänden. Und geschrieben wurden die von Frank Miller. Das ist auch eine von den Comic-Ikonen, die es da so gibt.
Ich kenne Frank Miller noch von Sin City.
Ja.
Ja.
Genau, aber du wolltest auch noch sagen, du hast auch die Vorgeschichte
genau.
Und die.
Ja. Die Vorgeschichte war, war nett zu wissen, war auch für sich eine coole Story. Man brauchte aber es nicht, um eine Hauptband zu lesen.
Stimmt, ja.
Und das Goldene Kind, das heißt die Nachgeschichte. Es sind zwei, drei, also sehr wenige Referenzen, die auf die eigentliche Geschichte zurückführen. Und für mich las ich das eher als ein Anfang einer neuen Geschichte.
Genau, es ist wie, und es ist ein bisschen mehr Comic-Quatsch. Also es ist nicht so, dass der Dark Knight irgendwie hochrealistisch wäre.
Ja, aber ich glaube, der kommt gar nicht so richtig vor. Der nur am Telefon oder so.
Was war jetzt ein Spoiler?
Müsst ihr das rausschneiden?
Na, mal schauen. Ist ja, also okay. Wahrscheinlich, mal schauen. Also, sorry. Gibt hier einen Tadel gleich. Ja, also man kann auch, also man kann die beiden Geschichten ignorieren. Ja. Die Geschichte, die The Dark Knight Returns, oder die Rückkehr des dunklen Ritters, die ist schon.
Das ist schon. Was mich aber total gestört hat, aber das habe ich jetzt auch bei den neueren Filmen gesehen, dass mal dieser Konflikt zwischen Superman und Batman so ein bisschen aufgebauscht ist. Ich weiß, das ist halt, das hat mich so ein bisschen an die Filme erinnert, wo ich mir denke, eigentlich total unnötig.
Ja, wobei das, ich ihn hier besser fand als in diesem Film.
Das stimmt. Also der ist zum Ende hin, ist es logischer geworden. Im Film bin ich dann mal, also mir ist das nur aufgefallen, weil ich kurz vorher die Filme gesehen habe.
Genau, also du meinst jetzt gerade Batman vs. Superman,
ja, genau. Film.
Und da ist der Konflikt ja, das hätte man alles mit einem Gespräch lösen können. Ne? Also das war total überflüssig inszeniert. Hier finde ich, hier sprechen sie auch miteinander.
Genau.
Aber es ist ein anderes Problem.
Es ist ein anderes Problem, und aber wo ich das erstmal, wo ich dann angefangen habe, das zu lesen, denke ich mir so, echt jetzt? Und gut, das ist zum Ende hin, das ist besser aufgelöst worden, aber mir ist das halt aufgefallen, aber ich gebe auch zu, ich bin wahrscheinlich getriggert, weil ich kurz vorher die Filme gesehen habe.
Ja, aber gut, aber da kann ja der Band, der war ja vorher da.
Ja, genau, mir kann nichts dafür, alles klar. Aber das ist mir so aufgefallen, ja. Ja, ich bin gespannt auf die nächsten Batman-Comics.
Uiuiui, ja.
Obwohl, das kann ich ja wahrscheinlich Batman-Comics dir geben.
Yes, dann hat sie eigene Comics. Ist nicht mehr abhängig von meiner Lieferung hier, ja.
Ja, man muss sich mal vom Dealer unabhängig machen.
Hat bei eBay zugeschlagen, aber mehr dazu in einer der nächsten
Genau, Folgen. Ja, ich muss das mal erstmal lesen, und dann musst du sie erstmal lesen und dann, ja.
Genau, weil die nächste Folge von uns wird, glaube ich, Hardware-lastiger, haben wir gesagt.
Ja, genau.
Es gibt nämlich, also wir könnten heute schon was erzählen, aber wir nehmen uns auch ein bisschen Zeit.
Genau, heute ist sehr Batman.
Heute ist Batman, und übrigens, die Sandra versucht die ganze Zeit den Titel hier zu etablieren, aber ich bin noch skeptisch.
Oh nein, es wird nicht Batman.
Aber ja. Vielleicht wird es wird nicht Batman.
Also, ja.
Mal gucken.
Ja. Oder Sandra und Daniel.
Das ist zu harmonisch.
Stimmt, Batman und Robin hört sich besser an, ne?
Batmans PR. Batmans PR. Batman Sprint Review. Ja.
Oh, the Batman in the Sprint Review. Okay, gut.
Ja,
Konsum.
Ja, genau. Oh, ich bin nochmal dran, ne?
Ja, aber ich bin nochmal vorher dran.
Ah, stimmt, ja.
Ja, denn Sandra hat vor 2 Wochen nach der Devise gelebt. Happy Husband, Happy Life. Ja, und was ist passiert? Wir haben uns mit Freunden getroffen, saßen in einem Sushi-Restaurant, haben lecker Sushi. Eigentlich war es kein Sushi, sondern irgendwie so was Japanisches. Kann ich nicht aussprechen, war total lecker. Aber das ist halt so mit japanischen Gerichten oder Sandra. Ich esse das gerne, ich kann das aber nicht aussprechen. Und aus dem heiteren Himmel fragte Axel nach einem Kauftipp für einen Reiskocher. Und alle in diesem Raum, total begeistert, ja, ihr braucht einen Reiskocher. Und ich so, nein, kein neues Gerät in der Küche. Naja, aber
ist ein schönes Gerät geworden, sieht echt sehr schön aus.
Ja, also sehr, es sieht stylisch aus, aber das ist halt, aber 4 von 5 Leuten finden Mobbing gut. Und dann wurde in Sachsen mit der Freundin halt, also in Düsseldorf, in meinem japanischen Viertel ist, das ist ja ein japanischer Laden nach dem anderen. Und da kann man auch Reiskocher halt auch sich anschauen. Und sie hatte dann eine Kaufberatung gemacht und in den asiatischen Familien ist es halt das Hochzeitsgeschenk, einen Reiskocher zu bekommen. Und deswegen wurde uns ans Herz gelegt, dass wir auch einen Reiskocher brauchen. Naja, wir haben dann von Reishunger einen bestellt. Also das war die Kaufempfehlung von jemandem, der sich damit auskennt.
Den verlinken wir auch natürlich.
Natürlich.
Ja.
Und ja, der Reis schmeckt gut. Ja, es schmeckt sogar, der Sushi-Reis schmeckt sogar besser, als wenn wir ihn selber in den Topf machen würden. Also ich bin der Meinung, Reis kann man auch im Topf kochen, aber dann wurde ich ja, weißt du, also wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich jetzt nicht mehr hier. Und naja, auf jeden Fall, das ist ein Monstrum, steht jetzt auf der Arbeitsfläche. Ich habe schon gesagt, wir brauchen eine Lösung. Ich will nicht so viele Geräte auf der Arbeitsfläche. Aber schmeckt gut. Aber die Verköstigung kriegt der Daniel, kriegt er noch.
Ja.
Denn in deinem Haushalt war ja diese Kaufentscheidung ja sehr kritisch beäugt worden.
Ja, meine Frau hat das gehört und hat gesagt, wofür denn das? Man kann das doch mit einem Topf kochen. Meine Frau hat auch einen Sushi-Kurs gemacht und sie kann meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut Reis kochen. Das klingt so falsch, ich kann Reis kochen. Also die kann, also ich glaube, alle, die gerne Reis essen oder die so Sushi und sowas essen, ne, da kann man auch viel falsch machen mit Reis. Und sie hat mir das dann auch beschrieben, wie sie das macht. Irgendwie einen Daumen mehr Wasser am Anfang aufkochen lassen für eine gewisse Zeit, viel rühren dabei und am Ende einfach mit niedriger Temperatur vor sich hin. Ne? Und wenn das Wasser weg ist, ist der Reis fertig. Das hat sie wohl auch im Sushi-Kurs so gelernt. Das ist jetzt alles so ein ganz gefährliches Zitat.
Also so ähnlich habe ich meinen Reis bisher auch gekocht.
Und sie hat gemeint, dass Reiskocher eigentlich im Asiatischen verbreiteter sind oder seien, weil da viel mehr Reis gegessen wird und dann es auch viel mehr Sinn macht, einen Reiskocher zu haben. Dass es für den normalen Gebrauch, wenn du jetzt einmal die Woche, zweimal die Woche oder wenn du nur einmal die Woche Reis isst, vielleicht ein bisschen unpassend ist. Aber ich lasse mich da gerne belehren. Vielleicht gibt es ja auch bei den Hörern da Meinungen zu.
Ja, dann ganz bestimmt. Denn ja, einer, der die Kaufempfehlung verantwortlich ist, ist einer Zuhörer unserer Podcast. Also ja, ich bin mal gespannt auf die Diskussion. Was der Vorteil von diesem Reiskocher ist, den kann man auch als Dampfgarer benutzen.
Ja.
Und ich habe da auch schon gefröstelt gesagt, noch ein Rührwerk und dann wäre es ein Thermomix.
Ich sag ja, eure KitchenAid da drüber so stellen, das passt farblich und.
Ja, genau.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich bin mit der Standlösung noch nicht so ganz zufrieden, aber ich habe den Konstrukteur im Hause gesagt, der soll jetzt eine Lösung schaffen.
Ja.
Ich mal
und schon. Ansonsten, wir freuen uns über jeden Einblick in die Welt der Reiskocher und des Reiskochens oder vielleicht gibt es auch tolle Rezepte noch mit Reis.
Ja, es gab auch natürlich ein tolles Kochbuch damit, wo du alles im Reiskocher machen kannst. Also sag ich jetzt, also der Vergleich mit Thermomix ist
Also du schmeißt Gemüse, Reis, alles ja, rein, Deckel drauf, dreimal schütteln.
Und ja, fertig. So ungefähr.
Oh, mega. Ja.
Naja, auf jeden Fall, ich habe den Daniel versprochen, wenn wir wieder Ready for Real Life machen, dann gibt es Reisbaby.
Reis-Reis-Baby wäre auch eine gute.
Da haben wir aber zu wenig über Reis gesprochen.
Ja, gut, das stimmt.
Reis-Reis-Batman.
Reis-Reis-Batman. Ich weiß nicht, ob wir das mit Batman Ninja vielleicht. Ja, ja, mal gucken.
Batman und Reis.
Ja, Batman und Reis. Die Sandra versucht die ganze Zeit, das muss ich alles rausschneiden. Okay. Das war heute, zum Thema Schneiden war heute auch ganz schön, dass wir uns eben unterhalten haben. Und ich gefragt habe, und hast du gemerkt, dass ich was rausgeschnitten habe? Ja, aber ich weiß nicht, was.
Doch, das ja. Husten hast du rausgeschnitten.
Das Husten, ja, genau. Also, das mache ja.
Ja.
Also, ich mache auch Äms oder meine Nase putzen oder wenn ich jetzt hier irgendwie, wenn wir jetzt.
Oder Glück, 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 Glück.
Oder wenn wir mal mit der Hand ans Mikrofon kommen, ja, ne, dann versuche ich die auch alle rauszuschneiden. Wenn das ja mit Redefluss so passt. Ne, wenn da gerade jemand redet in der Sekunde, dann.
Ja, dann ist halt vorbei.
Genau. Kommen wir zu. Oh, jetzt kommen sogar zwei eher technische Konsumthemen, nämlich das eine ist meins.
Ja.
Meins. Nämlich habe ich mir zuletzt Vue wieder ein bisschen mehr angeguckt. Vue.js, beziehungsweise Vue 2 und Vue 3. Und das habe ich schon von einer ganzen Weile gemacht. Und damals hatte ich mir den Kurs geklickt von Vue Mastery und das mache ich gerade wieder. Und der ist wirklich sehr, sehr gut. Es gibt dort Tutorials für Vue 2 und für Vue 3. Es gibt Kursreihen, auch wenn man von 2 zu 3 wechseln möchte. Es gibt Kursreihen, wo sie mit dem Schöpfer von Vue zusammen reingucken, in den Quellcode vom Framework gucken und auch Sachen erklären, wie die Sachen da gemacht sind. Ja, die Videos werden auch aktualisiert. Das ist jetzt bei manchen Reihen ein bisschen blöd, wenn sie dann sagen, ja, wir haben vorher für Vue 2 erklärt, wie hier das die Reaktivität entwickelt wird. Jetzt erklären wir es mal kurz für die 3. Ne?
Okay.
Also, aber das geht. Also das ist echt jammern auf hohem Niveau, dass du da ab und zu mal diesen kleinen, also sie sagen es ja selber daran. Ja. Ne? Und diese Kurse, also die einzelnen, es ist so wie bei Udemy oder keine Ahnung, wie bei anderen, ne? Du hast immer so 15 bis 20 Minuten, würde ich mal sagen. Und wenn du dich mit Vue beschäftigst oder du willst von 2 auf 3 wechseln oder du willst 3 lernen oder 2, findest du dafür alles Kurse. Und ja, kannst du klicken, ab einem Monat kannst du das holen. Und was ich ganz gut finde, ist, Vue ist ja eines der Frameworks, das nicht von der Firma direkt unterstützt wird. Sie spenden einen Teil des Erlöses, also einen fixen Prozentsatz. Ich glaube, es sind 10%, müsste ich jetzt aber nachgucken, an Vue.js. Das heißt, dadurch, dass man diesen Kurs klickt und kauft, unterstützt man das Framework.
Ja, das ist eine coole Sache. Ich dachte, Vue wäre von der Firma. Okay, brauche wieder was dazugelernt. Aber Angular war von der Firma, ne? Okay, das war das. Und React war auch von der Firma.
Angular ist von Google und React ist von Facebook.
Ah, okay. Ich dachte genau umgekehrt. Okay, wieder was dazugelernt.
Und dann gibt es noch Svelte.
Und das ist von?
Das ist eigentlich von einem, der früher bei der New York Times gearbeitet hat. Und der hat dort oft so anspruchsvolle Visualisierungen in der Webseite gemacht. Und dann hat er irgendwann ein Framework daraus entwickelt oder eine Library. Beziehungsweise Svelte ist sogar eigentlich eher ein Compiler, wenn man ganz streng ist. Und der ist jetzt zu Vercel gegangen. Vercel ist einer von diesen Cloud-Anbietern, Cloud-Hosting-Anbietern wie Netlify. Und die haben Next.js. Und die unterstützen jetzt ihn dadurch. Also er arbeitet jetzt in seiner Hauptzeit quasi
Ah,
an der
okay.
Next.js-Variante von Svelte.
Interessant.
Svelte Kit. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ja.
So, anderes technisches, bisschen Java muss ja auch sein. Und ich habe ein nettes Twitter-Account entdeckt, Java Code Daily. Und da werden halt so, ja, manchmal total Trivialitäten, aber so als Reminder oder nochmal Auffrischung war ganz nett, waren ganz nette Sachen erklärt. Nochmal so Collection-APIs oder so eine Aufstellung, was thread-safe ist, was nicht. Und das ist. Ja, so viele Sachen, wenn man das liest, ja, kenne ich, aber ist doch schon, also man lernt ja durch Wiederholen und das ist halt nett aufgemacht an der Stelle. Ich glaube, so eins habe ich sogar mehr, weil das Bild halt, der Vergleich halt ganz cool war, auch mal runtergeladen und meine Sammlung reingetan. Also, wenn ihr jeden Tag ein bisschen Java sehen wollt, dann ist Java Code Daily eine gute Anlaufstelle. Ja, und wenn wir im Browser schon unterwegs sind, habe ich eine neue Browser-Extension gefunden, nämlich Livehost. Und zwar, wenn ihr Kubernetes lokal unterwegs seid, dann müsst ihr oder aus anderen Gründen halt solche Hostnamen wie, keine Ahnung, demo.local und dann auf einer IP-Adresse, dann ist mal der Gegenweg, dass man etc/host halt editieren muss. Und das kann man halt über diese Browser-Extension machen, dass man, das gibt es für Chrome und für Firefox, dass man halt dann sagen kann, auf Button klicken kann im Browser, sagen, hey, Hostname, folgende IP-Adresse. Und das geht dann halt, ändert deine Host-Datei. Finde ich eine coole Sache.
Genau. Und dann haben wir noch mal was von der letzten Folge, nämlich da haben wir ja von Warp gesprochen. Und da gab es ja die Möglichkeit, dass ihr mich anschreibt und ich euch einlade. Das muss ich nicht mehr tun, denn Warp kann jeder Mac-Nutzer jetzt kostenlos runterladen und verwenden. Die sind, ich glaube, in der Beta jetzt. Und sie haben den Quake-Mode eingeführt.
Yeah.
Ja, und ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, ja, und ich nutze es nicht mehr. Also nicht, weil es schlecht wäre. Also ich finde das immer noch, ist ein richtig schönes Terminal und wir haben jetzt heute meinen Rechner nicht dabei, sonst hätten wir nochmal drauf gucken können.
Ja.
Aber ist eine richtig schöne Anwendung. Ich bin aber immer wieder zu iTerm zurückgefallen. Und
Ach,
ich,
die alten Gewohnheiten.
ja vielleicht, ne, ist vielleicht vorbei mit, dass ich mir neue Sachen angewöhnen kann. Ich muss jetzt langsam anfangen, mich in die alten zu versteifen. Und
Ja, bist halt ein Senior.
oh.
Oh.
Und ich würde euch trotzdem empfehlen, wenn ihr einen Mac habt, dann schaut euch Warp mal an. Das ist echt eine schöne Anwendung. Also nochmal vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Und du willst ja jetzt auch mitbekommen, wenn es die Linux-Variante gibt,
Genau,
damit du
ich habe
die auch
mich heute
ausprobierst.
mal heute ein Newsletter eingetragen. Sobald die Linux-Variante mal raus ist, will ich mir das auch anschauen. Und ich sag mal so, ich kann Daniels Argumentation gut nachvollziehen. Also ich bin so damals oder jetzt auf den einen Rechner auf Tilix umgestiegen, weil mir das Terminal, was standardmäßig vom Betriebssystem mitgegeben, halt nicht mehr Funktionen fehlten. Aber zum Beispiel unter Kubuntu benutze ich die Konsole, was standardmäßig mit dabei ist, bin damit auch zufrieden. Deswegen kann ich das, also ich habe jetzt mein Standardsystem jetzt auch nicht die, sehe ich da auch nicht die Notwendigkeit, da umzusteigen. Aber ich bin auch froh, jetzt Tilix in 6 zu haben, damit ich, wenn ich mal keinen Kubuntu benutze, halt dann auch eine Alternative habe.
Vielleicht war mein Problem auch, dass sie den Quake-Mode richtig gemacht haben. Weil bei iTerm ist es bei mir so eingestellt, dass wenn ich F12 drücke, dass das Terminal an der Stelle, an der es vorher war, in der Größe, in der es vorher war, wieder eingeblendet wird. Das ist aber gar nicht der Quake-Mode.
Nein, eben nicht. Der Quake-Mode ist.
Weil das, und das macht Warp richtig, da kannst du nämlich von oben, also da erscheint das Ding einfach oben, also es slidet nicht rein. Aber du kannst es einfach so einstellen, dass es oben ist. Du kannst es auch nach unten, links, rechts, wo immer hinpacken, wie du willst. Also die machen das eigentlich richtig. Mich hat aber dann gestört, es war dann auch eine neue Terminal-Session beim ersten Mal. Und da habe ich gedacht, ach nee, eigentlich will ich meine aktuelle Terminal-Session. Also es liegt an mir, nicht an Warp.
Ja, du bist noch nicht bereit für Warp-Geschwindigkeit.
Nee. Und das, obwohl gestern First Contact Day war.
Genau. Ich dachte eigentlich so, bei dem Namen, dann du als alter Trekkie würdest du da voll drauf abfahren.
Auf Warp? Ja, aber das reicht ja der Name nicht aus.
Doch, manchmal schon.
Ja.
Na gut, halt nicht.
Ja, vielleicht ist es auch zu schnell, vielleicht bin ich nur so bis Warp 2 oder so. Und dann
ist ja doch Beta, ne? So, oder das ist ja noch so langsam.
Bei mir, ich bin Transwarp.
Transwarp. Okay.
Ja, da hast du aber auch nicht Voyager ganz geguckt.
Doch, habe ich schon, aber das ist schon so lange her.
Ja, aber da kam Transwarp auf jeden
Fall. Okay, da muss ich nochmal googeln. Ja, nicht spoilern.
Ja, sehr schön. Dann haben wir es wieder geschafft. Heute ist der 6.4. Und wir sind durch.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, wir wünschen euch eine tolle Woche. Schöne, frohe Ostern gehabt zu haben.
Ja.
Weil die sind 2 Wochen schon rum.
Genau.
Und
nicht in eine Woche vielleicht.
In 2 Wochen sind die aber auch schon rum.
Ja.
Ja, in ein paar Wochen sind sie nämlich auch schon rum.
Egal, wann sie hört, die Ostern ist vorbei.
Genau, aber vielleicht schaffen wir es noch vorm 22.04. Ansonsten hoffe ich, doch müssten wir
eigentlich. Du musstest ja, weil ich habe den Termin genannt.
Dieser Druck. Also, ne, denk dran, dann.
Und in 2 Wochen treffen wir uns wieder.
Stimmt.
Also, die Folge kommt nach Ostern raus, aber nicht in ein paar Wochen, sondern in 2.
Genau, also in 2 Wochen. Uiuiui, da muss ich gleich wieder schneiden. Alles klar, also schön, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet bei allen möglichen Plattformen, wo man uns so finden kann. Außer Audible. Außer wir sind jetzt da, wir haben heute nicht geguckt. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit und viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.